Ich würde mal anfangen und benutze das Auspegeln zunächst mal für ein paar Ankündigungen. Ich soll dafür werben, dass der Rote Freitag am 11. Juli 18.30 Uhr in diesem BAIZ, Beiz vielleicht, an der Schönhauser Allee 264 stattfindet und dort soll der Jahreszeit entsprechend der Fußballnationalismus das Thema sein. Also 11.07., was ist denn das für ein Wochentag? Freitag, 11.07., 18.30 Uhr, Fußballnationalismus in diesem Beiz. Ansonsten soll ich sagen, dass eine Büchse, wo man Geld reinwerfen kann, rumgeht. Damit wird die Werbung für diese und ähnliche Veranstaltungen finanziert. Als Drittes kann ich noch ansagen, genau diese Woche oder kaum länger als diese Woche ist die neue Nummer des Gegenstandpunkt heraus. Und da ist ein Artikel, der heißt Krise und Gewalt. Und das ist ein bisschen die Vorlage für den Vortrag hier oder andersrum ausgedrückt. Was ich da heute erzählen will, kann man dort nachlesen oder noch einmal sich zu Gemüte führen oder noch einmal nachprüfen, was man davon verstanden hat und akzeptieren kann und was weitere Fragen aufwirft. Jetzt zu dem heutigen Thema. Es ist irgendwie Englisch würde man sagen, conventional wisdom, ein Gemeinplatz, dass Krise, gerade die großen kapitalistischen Krisen, zu Krieg führen. Das ist als in den Völkern gut verankerte Weisheit gegeben, ein Schluss, den man im Wesentlichen aus der großen Weltwirtschaftskrise in den 1930ern zieht, in Bezug auf die man dann den Zweiten Weltkrieg als die Konsequenz der Krise versteht. Was ist denn jetzt wieder? Das ist den beteiligten politischen Kräften, Denkern irgendwie sehr klar. Ja, wenn es große Krisen gibt, dann ist Krieg nicht weit. Dann blüht auch die Gewaltkonkurrenz der Staaten auf. Ich will ein bisschen prüfen heute, was da dran ist und was da nicht dran ist an dem Spruch. Ich will ihn nicht zurückweisen, aber ich will immerhin auf eins hinweisen. So selbstverständlich wie den Leuten, die sich da auszukennen meinen, der Zusammenhang vorkommt, so selbstverständlich ist er überhaupt nicht. Da gibt es eine Menge Zwischenschritte zu erläutern. Denn erstmal, was ist eine Krise? Eine Krise ist, dass die privaten Geschäfte nicht so gut gehen. Dass Firmen zusammenbrechen, dass Arbeitslose mehr werden. Wieso deswegen Staaten überhaupt gefragt sind? Zweitens, wieso Staaten deswegen aneinander geraten? Ist eine Frage, die muss ja immerhin erstmal beantwortet werden. Und dann, wenn es denn so ist, dass Staaten wirtschaftlich Dienste voneinander wollen, wegen Krise und Krisenbewältigung von mir aus, wenn es so ist, was hat das dann damit zu tun, dass, sagen wir, im ostasiatischen Meer jetzt der Kampf um diese blöden Senkaku-Inseln sich verschärft? China beansprucht die Souveränität drüber, Japan beansprucht sie auch, dann gibt es andere Inseln, da beansprucht China und Vietnam die Souveränität, wieder andere, da gibt es Borneo und oder Indonesien und China involviert. Was hat das überhaupt mit Krise und Krisenbewältigung zu tun? Dasselbe gilt für Europa, wenn man sich an diese Geschichte mit der Ukraine in dem letzten halben Jahr erinnert oder wenn man den Gedanken darauf bezieht. Und wenn es denn Krise ist und die Staaten Krisenbewältigungshilfen voneinander wollen, was hat das damit zu tun, dass man die Krim beansprucht oder nicht beansprucht als Territorium, dass man die Ukraine, die ja wirtschaftlich wirklich nicht der interessanteste Fleck Europas ist, kapitalistisch gesehen, dass man sich die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich rauslöst und sie der EU zuschlägt. Was hat das eigentlich mit Krise und Krisenbewältigung zu tun? Oder umgekehrt, angenommen, man gewinnt die Ukraine, ist das dann der große Anschub von Wachstum in Europa? Oder man verliert die Krim, ist das dann der große Verlust fürs Wachstum? So einfach ist der Zusammenhang offenbar nicht. So schnell geht es auch wieder nicht. Deswegen ist es die Ambition jetzt, dass ich einfach mal die Schrittfolgen durchnehme, die es dazu braucht und die ganz besonders die jetzige konjunkturelle und dann auch weltpolitische Lage kennzeichnen. Fangen wir mit dem ersten Schritt an. Die große Finanzkrise, jetzt schon im sechsten Jahr. Das Finanzsystem droht zusammenzubrechen, die Banken sind pleite. Meine Scheinfrage, die ich da vorhin aufgeworfen habe, na und private Geschäfte gehen schlecht. Was hat es mit Staaten zu tun? Bei der Finanzkrise war das vom ersten Augenblick an selbstverständlich klar. Banken sind systemrelevant. Banken und vor allen Dingen der Kredit, den Banken haben und vergeben, ist die kapitalistische Wachstumspotenz einer Nation und tatsächlich sogar der Geldreichtum eines Landes. Er ist der Kredit der Banken und existiert in der Form von Einlagen und Guthaben auf Banken, sodass, wenn Banken pleite gehen, wirklich das Wirtschaftssystem zusammenbricht. Also ist die Frage, private Geschäfte, was hat es mit dem Staat zu tun? Das hatte vom allerersten Augenblick an mit dem Staat zu tun. Die Staaten sind eingesprungen und haben die Selbstzerstörung des Finanzsystems, den Bankrott und den sich fortpflanzenden Bankrott von großen Bankhäusern unterbunden. Wodurch? Dadurch, dass die Staaten selber politisch jede Menge Kredit mobilisiert haben, über Nacht Billionen aus dem Hut gezogen haben, mit denen sie das Banksystem weltweit mit neuem Kapital ausgestattet oder mit Garantien versorgt haben, sodass die ihr normales, na, wenigstens ihr minimales Funktionieren, nämlich den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten, weiterführen konnten und der globale Kapitalismus durch Staatsintervention erstmal nicht wirklich zusammengebrochen ist. Der Preis dieser Aktion war dann zwei Jahre später zu sehen. Viele Staaten stehen gar nicht für die Schulden, die sie da haben, machen müssen. Viele Staaten der Europäischen Union, aber auch ganz andere, sind halb oder ganz pleite wegen der Bankenrettung. Und wieder steht eine Rettung an, jetzt als Rettung des Euro, Rettung des Euroraums, in dem die Staaten, die noch Kredit haben, und das war vor allen Dingen in der EU Deutschland, und das europäische Geld, hinter dem immerhin auch die deutsche Wirtschaft steht, in dem diese beiden Anker zur Kreditierung der Mitgliedsländer, die pleite waren, eingetreten sind und jetzt umgekehrt diese Länder und deren Bankinstitutionen geschäftsfähig erhalten haben. Das alles wird inzwischen als, das ist der Erfolg der Rettungspolitik, besprochen. Auch mit dem Ton, jetzt ist der große Druck vom Eurosystem weg. Und es ist ja auch wirklich was erreicht worden. Griechen, Portugiesen, Iren können ihre Schulden auf den internationalen Finanzmärkten wieder verkaufen. Ist gleich, können sich von internationalen Geldgebern Geld leihen. Auf der Basis findet sogar ein gewisses Wachstum statt in Europa. Das ist der Erfolg. Die andere Seite ist allen Beteiligten klar und gar kein Rätsel. Der Erfolg beruht auf, und er beruht immer noch, auf diesen außerordentlichen Garantien der EZB, zur Not alle europäischen Staatsschulden aufzukaufen. Und nur auf der Basis, dass die EZB verspricht, sie kauft die Schulden auf, kann auch der private Investor sagen, dann kann ich sie ja auch kaufen, ich kann sie ja loswerden. Die Frage, ob Griechenland pleite ist, ist mir abgenommen, denn die EZB nimmt die Schulden an, wenn ich sie ihr verkaufe. Dadurch, nur dadurch sind die griechischen Schulden handelsfähig, handelbar geworden wieder. Der Erfolg beruht also auf einer eigentümlichen Sache. Er beruht darauf, dass die Zentralbanken in Europa, und ich sage gleich, und in den USA ganz genauso, entweder in Form von Garantien und Versprechungen oder tatsächlich in Form von Kreation von Kredit Unmengen Kredit und Geld in die Welt gesetzt haben, das ökonomisch nicht gerechtfertigt ist. Ich muss das dazu machen, mir zieht es hier zu arg.
Durchzug gewährleistet ist.
Ökonomisch nicht gerechtfertigtes Geld in die Landschaft gesetzt haben. Man muss sich erstmal erinnern, was das Geld der Zentralbank ist und wie es unter normalen Umständen in Umlauf kommt. Das Geld der Zentralbank, sagen wir so, was es ist, wird daran deutlich, wie es in Umlauf kommt. Unter normalen Umständen kommt das Geld der Zentralbank so in Umlauf, dass sie Geld emittiert, Geld schafft in einem Kreditgeschäft mit Privatbanken. Für deren Liquiditätsbedarf stellt sie Geld zur Verfügung, entweder Bargeld, also Banknoten oder Zentralbankkonten. Und zwar in einem Kreditgeschäft mit den Banken. Die Banken müssen dafür Zinsen zahlen und sie müssen dafür Sicherheiten bieten. Ihr eigenes Kreditgeschäft, das Kreditgeschäft der Banken, ein funktionierendes Kreditgeschäft der Banken, ist die Grundlage dafür, dass die Zentralbank auf gute Schulden der Banken hin Bargeld rausrückt. Das hat die Weise der Schöpfung dieses Geldes hat den Charakter, oder legt den Charakter des Geldes fest. Die Fachleute sagen, es ist Kreditgeld. Das Geld selber wäre ein Schuldverhältnis der Zentralbank zu den Privatbanken. Aber das ist eine heikle Sache, weil die Schuld wird ja nie mehr beglichen. Die Zentralbank zahlt ihre Schulden ja nicht zurück. Was es aber tatsächlich ist, ist, das Geld wird emittiert als die liquide Form funktionierender Kreditgeschäfte. Als das Zirkulationsmittel das in die Welt kommt, um die Bankgeschäfte, also um die Kreditgeschäfte der Banken dort, wo Zahlung nötig ist, abzuwickeln. Und das Geld kommt unter normalen Umständen auch in der Quantität, nach der Größe dieses Liquiditätsbedarfs der privaten Banken in die Welt. Dieses Grundmuster, dann steht aber auch das emittierte Geld der Zentralbank für gelingendes Kreditgeschäft der Banken, und das gelingende Kreditgeschäft der Banken repräsentiert eine reale Nachfrage nach Kapitalvorschuss, nach Zahlungsfähigkeit aus der realen Geschäftswelt heraus. So, und dieses Verhältnis ist in der Krise vollständig verlassen und auf den Kopf gestellt worden, um den Geschäftsgang überhaupt aufrechtzuerhalten. Die Zentralbank produziert nicht mehr Geld nach dem Bedarf der Privatbanken, sondern die Zentralbank also nach dem geschäftlich entstandenen Bedarf der Privatbanken, muss ich sagen. Die Zentralbank emittiert Geld, weil die Geschäfte der Privatbanken nicht gelingen, weil sie ausfallen. Das Geld, das die Zentralbank jetzt schafft, ist Ersatz für gelingendes Geschäft, nicht Repräsentant gelingenden Geschäfts. Wenn man jetzt mal den europäischen Fall nimmt, ja, die Zentralbank akzeptiert alle europäischen Staatsschulden, die Banken halten. Die Staatsschulden sind nichts wert. Die griechischen, portugiesischen Staatsschulden, die Pleiteschulden. Die Zentralbank akzeptiert sie als Kreditsicherheiten dafür, dass sie Kredit rausgibt. Und dann gibt sie Kredit raus und was machen die Privatbanken mit dem Kredit, den sie von der Zentralbank in der Form kriegen? Sie kaufen griechische und irische und portugiesische Staatsschulden. Das ist eigentlich der kleine Kreisverkehr zwischen Zentralbank und Finanzminister, wenn man es in einem Land hätte. Ja, der Finanzminister macht Schulden, seine Schulden sind die Sicherheiten der Zentralbank und die Zentralbank kauft die Schulden, damit hat er das Geld. Im europäischen Rahmen ist es halt zwischen EZB und den Zentralbanken der Mitgliedsländer, aber in der Sache ist es nichts anderes. Und nehmen wir mal die USA, die in einer ähnlichen Lage sind, die ja auch einen Zusammenbruch unglaublicher Kreditmassen zu verkraften hatten, die auch mit lauter Staatskredit das Geschäftsleben aufrechterhalten haben und jetzt in den letzten 3-4 Jahren die dritte Variante von Quantitative Easing, heißt es bei denen, gemacht haben. Und was ist das Quantitative Easing? Da sagt die Zentralbank nicht, wie in normalen Zeiten, wenn die Privatbanken kommen und Liquidität brauchen, dann sollen sie sich bei mir gegen Zinsliquidität holen, sofern sie gute Schulden als Sicherheiten anzubieten haben. Sondern sie sagt umgekehrt, wir wollen Geld in die Wirtschaft pumpen. Geld, das die Privatbanken gar nicht wollen, gar nicht nachfragen. Und sie pumpen Geld sie wollen quasi einen Kreditbedarf, den es gar nicht gibt, durch überaus billigen Kredit herbeihebeln, indem sie, die Zentralbank, jeden Monat für 85 Milliarden Dollar Schuldpapiere kaufen. Im Wesentlichen Staatsschulden, aber auch Hypothekenschulden. Auch derselbe Kreisverkehr. Der amerikanische Staat macht weiter Schulden, die Schulden werden von der Zentralbank sofort aufgekauft. Damit gibt die Zentralbank Geld in Umlauf, mit dem die Privaten wiederum Staatsschulden oder Aktien oder sonst irgendwas kaufen können. Also die Schulden des Staats sind die Sicherheit der Zentralbank und das Geld der Zentralbank finanziert die Schulden des Staats.
So klar ist das ja nicht, weil er könnte sich ja diese U-Bahn-Straße einfach sparen, der hätte ja das Finanzkapital auch verlieren lassen können, die privaten Banken und das alles verstaatlichen können und selber sozusagen das Geld nicht ausgeben. Weil das sozusagen das private Finanzkapital mit Milliarden unterstützt und am Leben gehalten wurde, das ist dann sozusagen ein kontingenter politischer Entschluss, weil das Finanzkapital, diese Kapitalfraktion offenkundig so stark war, dass das Staat nicht praktisch überall durchsetzt.
Was zu hören? Ich wiederhole den Kerngehalt. Der Beitrag oder Einwand plädiert erstmal dafür, dass die Sache mit der Notwendigkeit, dass die Staaten das gemacht haben, weil das System notwendig ist, dass es damit nicht so weit her ist. Denn die Staaten hätten ja auch die Finanzhäuser pleite gehen lassen können und dann selbst als Staaten das Geld ohne den Verkehr mit den Finanzinstitutionen emittieren, eventuell auch aus politischer Hoheit Kredit geben können und auf die Weise nicht diese hypertrophen Finanzgiganten am Leben erhalten müssen, sondern einen Kapitalismus einrichten können, der einfach direkt zwischen Staat und privaten Kreditnehmern den Kapitalismus abwickelt. Ja, so war ungefähr die Vorstellung. Wie immer bei gesellschaftlichen Dingen, notwendig im Sinn von wie das Fallgesetz ist das alles nicht. Es hätte auch sein können, dass Staaten sich mal zu dem entscheiden. Aber du musst einen Punkt dabei noch sehen. Es ist die große Produktivität dieses Systems. Es ist die große Dynamik des Kapitalismus, sei Wachstumskraft in guten Zeiten, die auf der Symbiose von Staat als Schuldner der Gesellschaft und Schuldinstitutionen, Finanzinstitutionen als Finanzier des Staats beruhen. Der Staat fördert die private Schuldenwirtschaft, weil sie finanziert ihn. Und nur auf der Basis kann er so viel Schulden in Umlauf setzen und auch verkaufen, an den Mann bringen, dass er seine eigenen Finanzbedürfnisse befriedigt. Also der Staat, die Staatsschulden sind doch immer mehr gewachsen. Es ist doch eine Weise, wie der Staat sich von den Schranken des wirklich verdienten Geldes, wie der Staat sich in seiner Finanzierung von den Schranken des Steueraufkommens befreit, indem er immer mehr Geld ausgeben kann, als er einnimmt. Richtig. Denn das habe ich vereinfacht vorhin. Die Griechen sind Opfer dessen geworden, dass die Staatsschulden insgesamt zweifelhaft geworden sind. Und dann haben die Investoren sich die verschiedenen Länder angeschaut und geschaut, wer steht denn da am schwächsten da. Das andere, bloß ein Punkt zum Erinnern noch, was für meine Seite der Überlegung spricht. Die Chinesen sind gerade dabei, sich in Richtung der westlichen Gesellschaften zu entwickeln, dass der Staat selber der Agent oder der Träger der Finanzinstitutionen ist in der Regel Zeichen des Kreditmangels von Gesellschaften, von kapitalistischen Gesellschaften. Und je potenter sie da werden, desto mehr zielen sie auf Liberalisierung und auf Selbstständigmachung und auf die Trennung der beiden Institutionen, damit sie in ihrer Symbiose so fruchtbar werden. Aber beenden wir den Dialog mal an der Stelle. Was will ich aus dem Ganzen ziehen? Bei Europa mit der EZB und ihren Garantien, bei den Amerikanern mit dem Quantitative Easing. Immerhin, es ist ja schon erstaunlich und wert, dass man es mal bemerkt, das geht. Übrigens, es geht nicht bei allen Ländern. Argentinien kann das nicht. Das geht, der Staatskredit der großen kapitalistischen Nationen, den alle Welt benutzt, braucht, in dem alle sonstige Welt ja, praktisch ihr Erspartes anlegt. Andere Länder ihre Devisenreserven halten. Diese Währungen haben sich den Bonus, sie sind Garanten des Werts und sie sind, und deswegen sind sie Garanten des Werts, sie sind Garanten dessen, dass man mit dem Geld was Kapitalistisches anstellen kann. Sie sind Garanten dafür, dass man das Geld als Kapital verwenden ist gleich vermehren kann. Diese Gelder haben diesen Bonus sich dermaßen verdient und die Welt darauf festgelegt, sie, diese Währungen zu gebrauchen, dass ihnen die Macht tatsächlich zuwächst, diese Währungen auch dann zu schöpfen, also in den Währungen Geld zu schöpfen, und zwar Unmengen davon, wenn das Geld gar nicht für kapitalistischen Gebrauch, sondern eigentlich als Ersatz für ausfallendes kapitalistisches Geschäft geschaffen wird. Das geht. Tatsächlich, die Länder können das. Aber, ist der Übergang zum nächsten Punkt, auch sie wissen, dass sie damit einen Widerspruch betreiben in ihrem eigenen Sinn. Hier ist mal ein erster Zusammenschluss von Geld und Gewalt. Es sind dann schon die großen selbstständigen Mächte, die ihren Wirtschaftsraum beherrschen, die andere Staaten von sich abhängig machen können, deren Geld diesen außerordentlichen Bonus genießt, dass sie es schaffen können, eben nicht als liquide Form funktionierender Geschäfte, sondern als Zahlungsfähigkeit, die Geschäfte ersetzt, die eintritt, weil es kein Geschäft gibt und die den Geschäftsgang aufrechterhält, obwohl er schrumpft und eigentlich für den ganzen Kredit, der zirkuliert, gar nicht mehr gerade steht, der Geschäftsgang. Dass sie einen Widerspruch praktizieren, das merken sie in der Form, dass sie über den jetzigen Erfolg auch wieder unzufrieden sind. Man kann gegenwärtig in den Zeitungen praktisch täglich lesen. Irgendwie ist ja klasse, dass es wieder Wachstum gibt. Aber worin besteht es denn eigentlich? Ja, ein gewisser Teil des Wachstums geht auf die Steigerung der Aktienkurse zurück. Und dann wird bemerkt, und die Aktienkurse steigen, nicht weil die Geschäfte der Aktiengesellschaften immer besser gehen und die Gewinne immer größer werden, sondern die Aktienkurse steigen, weil die Zentralbanken Geld praktisch kostenlos in Umlauf setzen. Weil man an Geld sich zu leihen eigentlich keine Zinsen mehr zahlen muss, sodass es ein Riesengeschäft ist, sich für Null Zinsen Geld zu leihen und in Aktien zu stecken, deren Wert steigt. Wenn es alle machen, geht das. Aber das nächste Moment ist schon, die sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnisse werden immer größer darüber. Und die ersten sagen schon, ist nicht eine Blase am Aktienmarkt längst unterwegs. Dasselbe bei den Immobilien, bei den Mietobjekten. Ja, Wachstum gibt es wieder und ein Teil des Wachstums geht darauf zurück, dass die Immobilien immer teurer werden, weil immer mehr Leute Geld in Immobilien stecken. Auch da, es ist ja billig, Geld zu leihen, also kann man es billig leihen und dann in eine Immobilie stecken und dort entweder die Mieten kassieren oder auf den Wertzuwachs der Immobilie setzen. Das ist gut, da gehen Geschäfte, aber was sind sie? Im Grunde ist es wieder, dass Geld in die Immobilien reinwandert, treibt ihren Wert. Und die ganze Wertsteigerung ist eine, die bloß darauf beruht, dass immer mehr Geld da reingeht. Und wenn der Strom mal aufhört, ist umgekehrt. Auch da die ganze Freude über dass Geschäfte gehen, das Wachstum ist getrübt durch die andere Seite. Womöglich ist das Wachstum selber schon die nächste Blase. Naja, immer ist bloß zum Teil richtig. Das ist nicht einfach immer so, weil es gibt ja jetzt von denen, also von den Amerikanern, von den Europäern, gibt es ja jetzt eine Antwort auf dieses Ding. Und die Antwort heißt, wir brauchen Wachstum. Wachstum ist ja die Antwort auf die Blase. Wachstum ist ja wir brauchen reales Geschäft, dass die ökonomisch ungerechtfertigte, aber im Urteil der Staaten nötige Geldschöpfung zur Aufrechterhaltung der Zahlungsströme im Nachhinein rechtfertigt. Das habe ich jetzt ein bisschen vorgezogen. Ein Zwischenschritt wollte ich noch machen. Es gibt jetzt gerade weil die Währungen, die großen, beiden großen Währungen, vom Standpunkt der Ökonomie, also vom Standpunkt der realen Geldmacherei, so maßlos und unökonomisch vermehrt worden sind, stellt sich ja insgesamt die Frage, welches Geld verdient das Vertrauen der Investoren? Die Gelder sind prekär, alle miteinander. Stellt sich die Frage, welches Geld verdient das Vertrauen der Investoren? Und auf der Basis treten jetzt die Nationen in Konkurrenz zueinander. Also jetzt haben wir nämlich schon der erste Schritt war, die Staaten sind sofort betroffen, die Staaten sind sofort Akteure. Jetzt haben wir gerade dadurch, dass sie, die großen Mächte des Kapitalismus, ihr System durch ökonomisch nicht gerechtfertigte Geldschöpfung gerettet haben, gerade dadurch setzen sie ihr Geld Gefahren und dem Misstrauen aus. Und jetzt treten sie in Konkurrenz ums Vertrauen der Anleger der Welt. Haben Sie ein bisschen eigentümlich verschiedene Methoden. Die Amerikaner haben mit diesem Quantitative Easing die radikale Methode, sie benutzen die Durchgesetztheit ihres Dollars, sie benutzen den Umstand, dass ihr Geld das erste Weltgeld ist, dass ihr Geld in der Welt gebraucht wird von anderen Nationen und von allen Privatgeschäften am Globus, mehr oder weniger. Und sie benutzen diesen Vorteil und überschwemmen die Welt einfach mit Dollars. 85 Milliarden im Monat neu geschöpftes Geld, ohne dass eine Nachfrage dafür existiert. Man schafft selber die Nachfrage. Das heißt, in einem Jahr ist es eine knappe Billion. Man überschwemmt die Welt mit diesem Geld und sagt dazu, und das machen wir so lange, bis die Arbeitslosigkeit bei uns unter 6,5% ist. Also Sie präsentieren der Welt großes Selbstbewusstsein im Sinn von, und wir können das, und wir können das im Grunde endlos. Und dadurch, dass wir es im Grunde endlos können, können wir auch dafür sorgen, dass auf der Basis Wachstum bei uns wieder eintritt. Eine sehr andere Weise, wie Europa in diese Konkurrenz eintritt. Da ist speziell Deutschland als der große Anker des Euro und damit auch ein bisschen als der Dominator des Euroraums. Deutschland geht ganz anders vor. Es achtet gerade bei der ökonomisch nicht gerechtfertigten Kreditschöpfung immer darauf, dass es ökonomisch gerechtfertigt sein soll. Sehr seltsam, die EZB mit ihren Garantien für Griechenland und die Südschiene, die EZB mit ihrer Bereitschaft, die schlechten Staatsschulden dieser Länder als Grundlage von Kreditschöpfung anzunehmen, mit ihrer Bereitschaft, die dicke Bertha loszuschicken vor eineinhalb Jahren und den europäischen Banken ungefähr eine Milliarde auf ein Jahr zur Verfügung zu stellen. Die EZB steht gleichzeitig von Deutschland, verlangt, unter dem Auftrag, reduziert eure Bilanzsumme. Also macht nicht immer mehr Schulden und immer mehr Emissionen. Die notwendigen Schulden und die müssen gemacht werden, die notwendigen Garantien müssen gegeben werden, aber zugleich wird schwer darauf geachtet, dass keine direkte Staatsfinanzierung sein soll. Dass nicht griechische Staatsschulden gleich von der EZB aufgekauft werden, sondern nur über den Markt. Das hat immer die Seite, dass die privaten Anleger sich auch zum Garanten der Wertigkeit dieser Gelder machen, indem sie sie erstmal halten oder indem sie sie der EZB dann wieder abkaufen. Also man achtet schwer darauf in Europa, dass die ganze Notkreditiererei der Zentralbank immer im Verkehr mit den privaten Investoren geschieht und auf die Weise immer die als Nachfrager und Beglaubiger der ökonomischen Zuverlässigkeit dieser Kreditschöpfung mit einbezogen werden. Dazu gehört dann die Weiterung, dass die Europäer ganz anders als die Amerikaner, komme ich aber später nochmal drauf, dass die Europäer das Ausweiten des Kredits mit Sparpolitik der Nationen verbinden. Und Deutschland sich zum Vorbild macht mit seinem ausgeglichenen Haushalt und damit den Beweis antritt, bei uns werden Staatsschulden nur für echtes kapitalistisches Wachstum gemacht. Bei uns wird das Geld so eingesetzt, dass es das Steueraufkommen vermehrt und so wie der Staat wirtschaftet, das ist durch das, was in Deutschland an Geld reinkommt und vom Staat in Form von Steuern angeeignet wird, auch gedeckt. Sie beweisen, dass Sie keine ökonomisch unnützen Schulden machen. Also genau umgekehrt wie die Amerikaner. Die Amerikaner sagen, auf den Dollar könnt ihr euch verlassen, wir machen Schulden bis zum geht nicht mehr und irgendwann stellt sich schon Wachstum ein. Die Europäer, mit dem Geld es eben noch nicht so etabliert ist, die erst kämpfen um die Etablierung und um die Gleichrangigkeit ihres Geldes. Die sind immer noch bemüht, einerseits die nötigen Schulden zu machen und andererseits bei all dem immer die Beweise der ökonomischen Gerechtfertigtheit solcher Verschuldung abzuliefern. Aufs Ganze gesehen, der nächste Schritt, ist aber beiden Seiten klar, dass sie eine ökonomisch nicht gerechtfertigte Kreditschöpfung betreiben, die zu rechtfertigen ist. Und deswegen betrachten sie ihre ganze Ersatzvornahme. Wenn das private Geschäft ausfällt, macht der Staat die ganzen Schulden und stellt der Staat das Geld zur Verfügung. Betrachten sie die ganze Ersatzvornahme als Instrument, Wachstum anzuleiern. Das brauchen sie dann auch, um eben ihre maßlose Kreditschöpfung im Nachhinein zu rechtfertigen. Wachstum hat jetzt einen neuen Stellenwert. Die Sache ist immer dieselbe. Kapitalisten müssen Geschäfte machen. Die Benutzung der Menschen muss sich lohnen fürs Kapital und das Kapital muss die Gewinne wieder reinvestieren. Das ist Wachstum. Das hat immer denselben Gehalt, aber das hat jetzt einen neuen Stellenwert. Wenn Nationen Wachstum brauchen, weil sie bei der Geld- und Kreditschöpfung schon völlig unsolid geworden sind, weil die Geld- und Kreditschöpfung schon als krisenhafte Ersatzvornahme passiert ist, dann ist Wachstum nicht mehr nur der selbstverständliche Zweck dieser Wirtschaftsweise. Selbstverständlich soll die Wirtschaft wachsen. Sondern Wachstum ist erstens eine Notwendigkeit und zweitens eine relative. Wenn das Wachstum die Konkurrenz der Währungen absichern soll, dann heißt das Wachstum für die eine Nation, unser Wachstum muss auf jeden Fall besser ausfallen als das der anderen, damit es unser Geld als das wenigstens relativ Zuverlässige ausweist und ihm das Interesse der Investoren sichert. Damit ist jetzt aber dann auch eine neue Geschichte in der Welt. Es ist nicht mehr, jeder Staat will Wachstum und auf den Weltmärkten konkurrieren sie drum, wer die Waren verkaufen kann. Sondern Wachstum heißt jetzt, wir konkurrieren um Wachstum hier gegen dort. Unser Wachstum muss vorankommen, damit wir den Vergleich mit der anderen Weltwährung bestehen. Ich meine eigentlich nicht, dass das so störend ist. Ich kann ohne weiteres wieder den Punkt zurückfinden, wo ich die Spur verlassen habe, wenn es einen Beitrag gibt. Und ich finde es auch eigentlich richtig, wenn es, solange es das Ding nicht wirklich, also nicht absolut unübersichtlich macht, dass wir über so Fragen, die wem kommen, auch reden. Ich weiß selber beim Zuhören von Vorträgen, wenn erstmal die 1,5 Stunden rum sind, dann erinnert sich kaum mehr einer an die Stolpersteine, die er unterwegs einfach hat vorbeigehen lassen müssen. Es ist immer schwierig dann. Also ich find's nicht so furchtbar unmöglich. Ich sage die Frage schnell nochmal. Er sagt, er kann nicht gut sehen, wo hier das Neue ist. Währungskonkurrenzen gibt es doch immer. Das ist eigentlich der ganze Einwand. Und da muss man sagen, ja, gibt es immer. Es ist aber ein Unterschied, ob die Währungskonkurrenz eine ist von Währungen, die ein nationales Kreditsystem repräsentieren, das selber ein funktionierendes nationales Geschäftsleben finanziert und dadurch untermauert ist, dadurch die Basis der Nachfrage nach diesem Geld, nämlich dem kapitalistischen Gebrauch von ihm, selber hervorbringt. Oder ob wir eine Lage haben wie die jetzige, da ist halt Währungskonkurrenz nicht, hier gibt es, da gibt es nicht, sondern Währungskonkurrenz ist jetzt unter anderen Umständen. Alle Währungen haben sich übernommen. Alle Währungen sind Versprechen auf Verwertung, die sie alle nicht einlösen. So, und jetzt geht es darum, diesen Ersatz für Wachstum in eine Antizipation von Wachstum, das schon noch kommen wird, umzumünzen. Schauen wir auf die verschiedenen Weisen, wie Europa, also wie die EU und speziell dann Deutschland in der EU, die EU wieder zu Wachstum bringen will und wie es die Amerikaner tun und was die Amerikaner da machen. In Europa ist es unter der deutschen Zucht klar, dass die Verteidigung des Geldes, die Verteidigung des Euro, darüber läuft, dass den Staaten einerseits die notwendige Finanzierung, damit sie überhaupt geschäftsfähig bleiben, gewährt wird. Ihre Schulden werden mit Garantien abgedeckt. Andererseits den Staaten ein unglaubliches Sparregime aufgezwungen wird. Ihr Dienst am europäischen Geld hat in Europa den Charakter, die Staaten müssen darauf verzichten, das Geld in ihrem Sinn zu benutzen. Sie müssen sich als Staaten gesund schrumpfen auf das Niveau, in dem sie lohnende Beiträge zum Euro sind. Und das wird in Deutschland einerseits als, ihr müsst ausgeglichene Haushalte herstellen im Laufe der Zeit, wenigstens die 3% der Maastricht-Kriterien einhalten, das ist ja jetzt gerade wieder ein Streitthema. Und ihr müsst andererseits, ohne zusätzliches Geld auszugeben, ohne zusätzliche staatliche Investitionen in Infrastruktur, in Bildung und so weiter zu tätigen, euer Wettbewerbsfähigkeit steigern und so konkurrenzfähig werden wie Deutschland. Einerseits ein Witz, andererseits ein bitter ernst gemeinter Witz. Die Griechen sollen kein Geld ausgeben, aber ohne Geld auszugeben, eine Standortqualitäten herbringen, wie sie Deutschland hat. Tatsächlich läuft es raus auf das einzige Mittel, das den Staaten, wenn sie kein Geld ausgeben können, zur Verfügung steht, nämlich die Verarmung ihrer Bevölkerung als nationalen Wachstumshebel einzusetzen. Und das findet in ganz Europa unglaublich statt. Erstens ganz automatisch durch die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, in Griechenland, in Italien. Ja, wenn die Arbeitslosigkeit riesig hoch ist, dann hat man automatisch das, dass sich Arbeitslose billiger anbieten. Dass sich die Leute eben für weniger Geld zur Verfügung stellen und dann die Bereitschaft des einen, sich billiger herzugeben, auch auf alle anderen drückt, sich auch billiger hergeben zu müssen. Das Zweite sind richtig politische Hebel dazu. Die berühmte Liberalisierung der Arbeitsmärkte. In Frankreich, in Italien wird es gegenwärtig gerade sehr gefordert von Deutschland. Liberalisierung der Arbeitsmärkte. Machen wir uns nichts vor, es ist mehr oder weniger eindeutig. Die sollen alle unsere Hartz-Reformen nachmachen. Die sollen alle diese Sorte Billiglohnsektor einrichten. Die sollen alle diese Sorte man drückt alle Arbeitslosen aufs Existenzminimumniveau einführen und sie kriegen das Versprechen, ob es einlösbar ist oder nicht, ist ganz egal. Das macht euch dann gerade so flott, wie es Deutschland flott gemacht hat. Die dritte Verbilligung der Völker übrigens nicht zu vergessen, die steht dann in direktem Zusammenhang mit dem Sparen der Staaten, mit dem ausgeglichenen Staatshaushalt. Einfach ein radikaler Entzug von dem, was es an staatlicher Daseinsvorsorge gibt. Die Renten werden zusammengestrichen, dass die Leute nicht mehr davon leben können. Die Krankenhäuser, die Finanzierung des gesamten Gesundheitswesens fällt einfach aus in Teilen Europas. Und schließlich Ähnliches, was die Schulen und die Universitäten betrifft, also was auch die Bildung betrifft. Schauen wir uns an, wie das in Europa abläuft. Die Partnerstaaten, heißt es immer, wollen die Reformen nicht anpacken. Ja, gerade von Deutschland aus. Frankreich, ja, ist so ein Fall. Frankreich will immerzu die Reformen nicht anpacken. Ja, warum wollen sie sie denn nicht anpacken? Weil das Gesundschrumpfen, einen ganzen Staat auf das Niveau zurückschrumpfen, indem er fürs europäische Geld erlohnende Anlage ist und alles in ihm. Weil das für den Staat gar kein Mittel seines Fortkommens ist. Das ist seine Unterordnung unter den Euro, seine Unterordnung unter die europäische Kreditmacht. Aber das ist kein Mittel, Frankreich größer und reicher zu machen. Zumindestens ist es kein verlässliches Mittel. Und genau das ist der Grund, warum die Staaten die sozialen Rücksichtslosigkeiten scheuen. In der Regel gar nicht, weil sie nicht sozial sein wollen, sondern weil sie nicht darauf vertrauen, dass das die Nation voranbringt. Deswegen gehört zu den ganzen Garantien, für die Deutschland gerade steht im Euroraum, immer auch die andere Hälfte. Man darf nicht zu viel Garantien geben, damit auf die Partnerstaaten der Druck der Reformen nicht nachlässt, damit sie also wirklich, wirklich gezwungen werden, die Verarmung und die Wiedergewinnung von Wettbewerbsfähigkeit zu betreiben, die Deutschland im Namen des Euro von ihnen verlangt. Also in Europa ist der Kampf um solides Geld einer, der geht in gewaltigen Teilen gar nicht mit Wachstum, sondern mit Schrumpfen einher. Allerdings mit einem Schrumpfen, das mit der Perspektive versehen ist, wenn sie erst billig genug sind, dann ist das die Basis für Wachstum. Schauen wir uns die andere Seite an, die Amerikaner. Wie kämpfen eigentlich die um die Wiedergewinnung von Wachstum, was sie unbedingt brauchen, um die maßlos geschöpften Dollar ökonomisch zu decken oder ökonomisch zu untermauern oder ihnen eine ökonomische Rechtfertigung zu liefern? Die Amerikaner sind dabei, den Weltmarkt neu zu organisieren. Sie sind dabei, neue Regeln im Verkehr, im Geschäftsverkehr der Staaten dieser kapitalistischen Welt einzuführen, Regeln, die einen wesentlichen Gehalt haben. Sie sollen und müssen amerikanischen Erfolg besser garantieren als bisher. Jetzt ist ja der Weltmarkt, wie er heute existiert, ohnehin schon das Werk der Amerikaner. Also die Regeln des Weltmarkts, die es jetzt gibt, sind doch schon die Wirkungen des allerersten, der allerersten Marktliberalisierungen auf dem Globus, des GATT-Abkommens in den 60er Jahren, dann der WTO in den 80ern. Dieses ganze Prinzip Zollabbau, alle Länder stehen den potentesten Kapitalen zur Verfügung. Ja, wer potenter ist, wer das größere Kapital mobilisiert, wer die günstigeren Preise bieten kann, der räumt überall die Märkte ab. Dessen Kapital kann überall hin expandieren, sich überall anlegen und überall sich die Länder als Quellen seiner Vermehrung nutzen. Dieses alte Prinzip der amerikanischen Weltordnung, das existiert ja in der Form der WTO, aber das reicht ihnen jetzt nicht mehr. Seit 20 Jahren wird in der Form einer sogenannten Doha-Runde um eine weitere Liberalisierung der Weltmärkte gerungen und es klappt immer nicht. Die Doha-Runde führt immer zu nichts. Und jetzt wird ein neuer Ansatz probiert. Der neue Ansatz heißt, okay, weg von dem multilateralen Forum, wo alle Länder, die Mitglieder der WTO sind, mitreden und ihre Konzessionen machen müssen, wenn nochmal Zölle gesenkt oder Investitionsregeln oder Schutz des geistigen Eigentums befördert wird oder was halt so die Themen dieser internationalen Handelsdiplomatie sind. Man geht weg von der multilateralen Verhandlung und verhandelt jetzt segmentiert mit einzelnen Ländern oder einzelnen Regionen. Das eine ist dieses asiatische Projekt, das hieß PTT, oder? Nein, PPT, Pacific Partnership Treaty, denke ich mal. Und das andere mit Europa, das Freihandel, ist verkehrt, die Abkürzung? Trans-Pacific Partnership, TPP, ich habe die, ja genau, so heißt es, TPP, Trans-Pacific Partnership. Und das andere heißt TTIP, wie heißt das? Was ist da die Übersetzung? Transatlantic Treaty Trade and Investment Partnership. Ja, genau. So, das sind die Dinge. Was ist überhaupt der Unterschied des multilateralen zu den bilateralen Verhandlungen? Man setzt darauf, dass man mit bestimmten anderen Partnern sich auf Sachen einigen kann, mit denen, auf die man sich mit allen nicht hätte einigen können. Allein das hat schon den Gehalt. Man sucht einen Weg, rücksichtslos gegen welche zu sein, die nicht Ja gesagt haben. die sich auf Kompromisse, auf Konzessionen nicht eingelassen haben. Man umgeht die einfach, setzt Handelskonditionen in der Rechnung, diese Länder können sich's auch nicht leisten, auf Dauer auf den amerikanischen Markt zu verzichten, und dann müssen sie, ohne dass sie mitverhandelt haben, was die Konditionen sind, ihnen sich unterwerfen. In Asien ist es ja noch ganz besonders ein klarer Fall, da werden im Grunde lauter ungleiche Partner im Verhältnis zu den USA. Ich mache den Satz gar fertig. Da werden im Grunde lauter ungleiche Partner im Verhältnis zu den USA eingebunden, die im Grunde bloß wählen können, ob sie in dem mehr oder weniger in den Einflussbereich Chinas geraten oder ob sie sich den Amerikanern unterordnen. Und in der Alternative wird ihnen angeboten, ihr könnt mit Amerika die und die Handelskonditionen abmachen, die dann vorbildlich sein sollen, vor allen Dingen auch für China.
Ja. Okay, du hast es jetzt im letzten Satz ein bisschen diesen Antagonismus angesprochen, der die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird, weil diese Behauptung, der Weltmarkt wurde von den USA ausschließlich eingerichtet. Die USA sind derzeit noch der kapitalistische Hegemon. Aber es ist ja eine ganz junge Studie, wo sie schon sagen, wenn man die Wirtschaftskraft von China betrachtet, unabhängig von den Kaufkraftparitäten, haben die jetzt schon gleichgezogen mit den USA, was die schon an Kapitalmassen in China haben. Das lässt sich halt nicht direkt ausrechnen, weil klar, der Dollar ist derzeit noch Weltgeld. Aber das wisst ihr ja auch ganz genau, dass die Chinesen jetzt auch schon anfangen, sukzessive regional mit Japan und so weiter, eben regional den ihr Yuan und Renminbi und wie das Zeugs heißt, als Fremdwährung sozusagen einzuführen. Das heißt, ihr seid irgendwo noch ziemlich stark im 20. Jahrhundert verhaftet, im Sinne, alles ist Amerika und so weiter, aber das ändert sich derzeit mit einer Rasanz, das ist wirklich gigantisch. Also der Kapitalblock China ist schon ein absolut gleichwertiger Konkurrent zu USA. Die werden das untereinander ausmachen müssen. Und sozusagen Europa kann dann vielleicht noch die dritte Geige spielen, wenn sie es weiterhin schaffen, sich zu vereinigen und aufzubauen. Aber sozusagen auch die Vorstellung, dass der Euro den Dollar ablösen könnte als Weltgeld, ist ziemlich illusorisch. Der Yuan wird mit Sicherheit den Dollar ablösen, früher oder später. Und dass dieser Hegemoniekampf, der da stattfindet, dass der ziemlich weltkriegsträchtig sein kann, was ja vermutlich später drauf kommt, das wollen wir dann sehen in den nächsten Jahrzehnten. Weil das war ja auch so, 19., 20. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, Großbritannien ist untergegangen als Pfund Sterling, als Welthegemon. Das Deutsche Reich hat versucht aufzusteigen, deswegen hat es den Ersten Weltkrieg gegeben. Und draußen waren noch die Amerikaner, also sozusagen so steigt es einfach auf. Und das ist bei euch, geht es immer völlig unter und ihr seid noch so völlig USA fixiert. Also das wäre ein bisschen meine Kritik.
Also ich glaube, das ist kein guter Ansatz, weil der Vortrag ging doch gar nicht darum, eine Prognose darüber zu geben, wie ein Konkurrenzkampf ausgeht, sondern es ging doch darum zu erklären, wie überhaupt oder warum überhaupt diese Staaten konkurrieren und was das, wie sich das bemerkbar macht. Also das ist ja, man kann ja alles Mögliche erwarten und spekulieren, wie das ausgeht, aber das ist doch gar nicht der Punkt, dass man jetzt sagt, wie lange Amerika noch der Hegemon ist oder ab wann China das Feld übernimmt oder wie die Europäer sich da agieren. Man darf ja nicht durchstreichen, dass alle diese Staaten ziemliche Gewaltmittel und eine ökonomische Potenz haben, die sie in Anschlag bringen. Und die sind übrigens selber gar nicht der Auffassung, dass alles entschieden wäre, sondern die tun alles in ihrer Macht, um diesen Konkurrenzkampf dann zu ihren Gunsten zu entscheiden. Also ja, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, denke ich mir. Und dann ist man weg von der Frage, wie wird dieser Konkurrenzkampf ausgefochten oder wer wird sich da durchsetzen, sondern ist bei der Frage, was heißt denn das eigentlich für das Verhältnis der Staaten zueinander, wenn sie sich mit der Aufgabe konfrontiert sehen, zuzusehen, dass in der Währungskonkurrenz sie aufeinandertreffen und verlangen, dass die anderen Staaten Regeln akzeptieren, die zumindest dem Anspruch nach dafür Sorge tragen sollen, dass das Wachstum ihrer Währung und ihrer Ökonomie zugute kommt. Das ist doch erstmal das, was eigentlich zu erklären ist und nicht die Prognose, Also ich denke mal nicht, dass der Vortrag eine Prognose machen wollte, wer sich in dieser Konkurrenz durchsetzen wird.
Man könnte mir noch anders sagen, gerade im Lichte dieser aufsteigenden Macht China ist ja dieser amerikanische Versuch, den Pazifik als Wirtschaftsraum gegen China zu organisieren, zu verstehen. Und Amerika ist da also drauf aktiv, damit beschäftigt, diesen gegen die eigene Macht und gegen den eigenen wirtschaftlichen, die gegen die eigene wirtschaftliche Potenz gerichteten Aufstieg Chinas zu begrenzen. Also die sind damit beschäftigt. Die andere Frage der Prognose, die ist wirklich nicht interessant. Also das ist nicht der Punkt. Es geht um, das war ja schon richtig gesagt. Also ich will mal nochmal den Einstieg zurückerinnern. Die Nationen kämpfen gegeneinander um Wachstum, weil sie ihre ökonomisch ungerechtfertigte Geldschöpfung nachträglich haltbar machen wollen und müssen, sonst schiffen ihre Gelder ab. Wie tun sie es? Europa auf seine Weise, indem Deutschland sich als Erzwinger der Dienstbarkeit aller europäischen Mitgliedstaaten an der Macht des Euro einbringt und da die anderen zu dieser Unterordnung zu zwingen versucht. Die USA durch wieder mal eine gewisse Neuordnung der Welthandelsverhältnisse. Und da war jetzt der erste Gedanke bloß, weg von den multilateralen WTO-Verhandlungen hin zu bilateralen oder sektoralen Verhandlungen mit einer anderen Macht oder einem kleineren Umkreis von anderen, bei denen man davon ausgeht, erstens, denen kann man das abbringen, zweitens, mit denen kann man gegen Dritte, kann man Beschlüsse fassen, die Dritten, die zu Lasten Dritter gehen. Also gerade dieses transpazifische Abkommen hat lauter Gehalt, der einfach immerzu die Spezialitäten und Besonderheiten Chinas für unmöglich erklärt. Staatsfirmen sollen abgeschafft werden. Der Schutz des geistigen Eigentums, das geht halt gegen die Raubkopien von Software und Medikamenten und sonstigem Zeug in China. Der Staatseinfluss auf den Finanzsektor soll beseitigt werden. Ja, das ist das, die Besonderheit Chinas in der Finanzfrage, soll verunmöglicht werden und so weiter. Also man versucht, einen Handelsvertrag mit einem Umkreis von Staaten zu machen. Erstens, denen meint man, kann man das reindrücken, weil sie auf einen angewiesen sind. Und zweitens, mit denen kann man Vereinbarungen zulasten Dritter treffen. Und das Letztere ist, was dieses europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen betrifft, von der deutschen Kanzlerin als der eigentliche Reiz dieses Vertrags ausgesprochen. So nach dem Muster, jetzt können wir, wenn das was wird mit diesem Freihandelsvertrag mit den USA, jetzt können wir vielleicht zum letzten Mal für die ganze Welt die Maßstäbe und Regeln des Welthandels setzen, so wie wir meinen, dass wir sie mit den Amerikanern zusammen für uns brauchbar finden können. Jetzt können wir das noch, das ist so ein Bewusstsein von, da steigen Schwellenländer auf und in 5 Jahren oder in 10 Jahren kann man gegen die sowieso gar nichts mehr durchsetzen. Aber jetzt das durchsetzen und dann mit den großen Märkten Europa und USA zusammen, da kann kein anderes Land kann darauf verzichten, diese Märkte zu benutzen. Man merkt da schon, der alte Standpunkt, Regeln aufstellen, Handelsregeln, Natürlich immer schon mit dem relativen Gewicht der USA im Verhältnis zu anderen Staaten. Aber Handelsregeln aufstellen, denen im Prinzip jedes Land zustimmen kann. Deswegen, weil sie Bedingungen sind, unter denen sie konkurrieren und Bedingungen sind, die auch ihren Erfolg als möglichen einschließen. Je nachdem, wie die Konkurrenz halt ausgeht. Solche Regeln genügen den Amerikanern nicht mehr. Sie bestehen darauf, dass die Regelungen des Welthandels dergestalt sind, dass sie als Regeln den Erfolg Amerikas garantieren. Ein Riesenwiderspruch, ein Widerspruch. Einerseits will man Konkurrenz. Es sollen alle Länder in den Handel eintreten können, sich als Investitionsstandorte anbieten können und darum konkurrieren können, dass Auslandskapital reinkommt. Einerseits soll Konkurrenz sein, andererseits soll das Ergebnis der Konkurrenz in den Regeln vorentschieden sein. Der Stoff, über den da verhandelt wird. Achso, nein, den Satz fertig machen. Das wollen Sie jetzt. Da merkt man, in der Krise, als ihren Ausweg aus der Krise, brauchen Sie Regeln, die eigentlich den Weltmarkt, wie es ihn bisher gegeben hat, nämlich als einer, wo der Erfolg noch nicht vorweg entschieden ist, die diese Sorte Weltmarktregelung gar nicht mehr brauchen kann. Sie brauchen zur Garantie dessen, dass für den Dollar das nötige Wachstum unter amerikanischer Regie schon zustande kommt, brauchen Sie Regeln, die eben einen offenen Ausgang der Konkurrenz gleich gar nicht mehr zulassen. Jetzt bin ich soweit. Der Gehalt, um den da verhandelt wird, ist in dem Sinn nicht furchtbar neu. Ich habe gerade schon die Liste ungefähr aufgezählt. Es geht um den Schutz des geistigen Eigentums und es hat immer das Moment die Patentrechte der USA und derer, die halt Patente halten. Und das sind immer übrigens, das sind immer die alten Länder, die alten etablierten kapitalistischen Nationen. Die neuen sind die, die kopieren. Ja, die werden schon auch mit der Zeit Patente produzieren und vielleicht irgendwann dann auch viel schneller als andere Patente produzieren. Gleichwohl erstmal, dass die Amerikaner so drauf drängen, lebt ja von ihrer Gewissheit, dass bei ihnen mit Patenten mehr zu verdienen ist als bei den Partnern. Sonst bräuchten sie ja nicht so drauf drängen. Das Zweite, wie gesagt, Abschaffung von Staatsfirmen, Abschaffung des Staatseinflusses aufs Finanzkapital. Abschaffung von technischen und gesundheitsmäßigen Standards in allen möglichen Ländern. Standards, die nicht erfunden worden sind für protektionistische Zwecke, aber die kaum sind sie in der Welt natürlich dafür taugen. Also, dass es bei uns die Normen gibt. Ja, das schließt alle Rechnungen mit Inch aus. Umgekehrt, ja. Die Norm ist nicht erfunden worden, damit die Amerikaner umrechnen müssen, wenn sie was auf dem deutschen Markt verkaufen wollen. Bestimmt nicht. Aber kaum existiert es, ist es ein Hindernis. So, und jetzt geht es also, jetzt ist eins der Momente dieser Verhandlungen, all diese Sachen abschaffen. Zölle kann man kaum mehr abschaffen, weil es kaum mehr welche gibt. Gibt schon noch ein paar, aber die sind unbedeutend. Lauter nicht-tarifäre, sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse abschaffen. Das Ganze, man merkt, hat immer mehr den Charakter freie Bahn für den Konkurrenzfähigsten. Immer. Alle Handelsliberalisierungen. Freie Bahn für denjenigen, für das Kapital, das im Konkurrenzkampf siegt. Und der ganze Gehalt dieser Vertragsbemühungen fasst sich eigentlich in der Idee dieses Investitionsschutzabkommens, das ziemlich umstritten ist, zusammen. Und es hat folgenden Gehalt. Die Länder sollen vereinbaren, also die in diesen Handelsvertrag einstimmen, sollen unterschreiben, dass private Firmen gegen die Gastnationen, dann, wenn die Gastnationen durch Gesetzesänderungen die Geschäftslage zu Ungunsten dieser Firmen irgendwie verändern, dann vor internationalen Schiedsgerichten klagen können. Dass also Privatfirmen, internationale Privatfirmen, Staaten gegen deren Gesetzgebung verklagen dürfen. Das ist die Idee. Und die Idee ist eigentlich, wirklich ein Hammer. Weil das ist die Umkehrung von Staat und Privateigentum. Der Sache nach ist der Staat der Herr und die Schutzmacht des Privateigentums. Er lizenziert die Privatmacht des Eigentums, er schafft sie und er enteignet zur Not. Aber noch längst eher enteignet, definiert er dann, was das Privateigentum darf. Das Privateigentum steht unter seiner Jurisdiktion. So ein Investitionsschutzabkommen dreht das Verhältnis in der Hinsicht um, dass internationales Privateigentum höher rangiert als staatliche Gesetzgebung. Dass also die Staaten sich mit ihrer Gesetzgebung als Diener des internationalen Privateigentums zu bewähren haben und nicht umgekehrt des Privateigentums sich als Diener des Staats zu bewähren hat. Und diese Umkehrung, die wird von allen, also in allen Ländern, als etwas sehr Bedenkliches aufgefasst. Auch in den USA übrigens. Es ist nicht so, dass in den USA dieser Handelsvertrag beliebt wäre. Es gibt diejenigen, die ihn vorantreiben, die Administration tut's. Und es gibt sehr viele Gegner, die sagen, was gibt man da aus der Hand? Und in Deutschland kennt man jetzt die Diskussion um die Chlorhühnchen und um den Genmais und so. Und man merkt, die Themen sind wie fürs Volk aufbereitet. Für Ökobewusstsein sind es die Stolpersteine. Aber der Sache nach steckt in dem Chlorhuhn und in dem Genmais genau dieses Bedenken. Da sagen die, unsere Gesetzgebung, übrigens, ob das Chlorhuhn, die FAZ kann das dann, ja, die sagt dann, das Chlorhuhn ist doch überhaupt nicht giftig, im Gegenteil. Außerdem ist noch kein Mensch geschädigt worden durch ein im Chlor gebadetes Huhn. Das ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Eine Öffentlichkeit nimmt den Standpunkt ein, unseren Gesetzen vertrauen wir und den amerikanischen und die und jetzt soll amerikanisches Recht über unseren Gesundheitsschutzgesetzen bei Lebensmitteln stehen. Dieses Drüberstehen dieses Handelsvertrags über der nationalen Gesetzgebung, das ist das, was empört. Und das Chlorhühnchen ist eigentlich ein Beispiel, das man wie fürs Volk rausgesucht hat. Und der Genmais. In der Sache ist aber was wirklich Heikles unterwegs, was Staaten sich sehr überlegen müssen. Eigentlich kann kein Staat sagen, er stellt sich wirklich unter das Privateigentum. Allenfalls könnte es der sagen, der sich sicher ist, dass das Privateigentum ihm automatisch immer dient. Dass das Privateigentum, das internationale Privateigentum ihm sowieso immer anhängt. Aber so sicher wissen das ja nicht mal die USA. Also dass die Staaten die Herren ihres nationalen Kapitalismus sind und dabei an internationalen Verkehr so viel zulassen, wie sie sich als Staaten für einen Vorteil ausrechnen und nicht zulassen, was sie da schädlich finden. Dieses Verhältnis wird ihnen sollen sie in dem Vertrag aus der Hand geben. Ja. Es geht eigentlich nicht um, also gerade das Moment der schwachen Staaten ist damit nicht gemeint. Ne? Es ist wirklich dieses Verhältnis, die Staaten sind nicht mehr die Herren des Kapitalismus unter ihrer Hoheit, sondern sie gewinnen ihre nationalen Lebensmittel und Machtmittel aus der Dienstbarkeit an einem internationalisierten Kapital. Das ist das, was unterschrieben werden soll.
wären dann halt einfach erpressbar mit diesen Schiedsgerichten. Das ist dann einfach, dass sozusagen irgendwelche Privatkapitalien die Staaten erpressen. Also da gab es irgendwie einen Fall in Libyen, da wollte einer irgendwie eine Tourismusanlage aufbauen für 5 Millionen. Und es hat halt nicht funktioniert wegen dem Bürgerkrieg und der hat dann vom Schiedsgericht irgendwie Entschädigung 500 Millionen Dollar bekommen. Also da geht es dann einfach darum, dass das Privatkapital sagen kann, es gibt irgendwie eine Gesetzesveränderung, die hat uns einen Markt kaputt gemacht und irgendwelche Renditeziele wurden nicht erfüllt und deswegen möchten wir das mit Zins und Zinseszins und Renditeentschädigung möchten wir vom Staat einfach gigantische Summen abziehen. Und deswegen mit diesen Schiedsgerichten, das widerspricht ja sozusagen auch der urbürgerlichen Ideologie von dem vernünftigen Rechtsstaat, weil das ganz seltsam ist, wer da reinkommt. Und das ist sozusagen auch nicht mehr von der ordentlichen Gerichtsbarkeit der Nationalstaaten überprüfbar. Und aber auch wenn ihr ständig von Nationalstaaten redet, bei diesem transatlantischen Investitionsabkommen geht es eindeutig darum, USA mit EU zu fusionieren im Sinne von da einen riesigen Markt zu schaffen in Konkurrenz gegen China und gegen die anderen aufstehenden Kapitalblöcke. Weil das fällt, also ich deswegen, weil da vorher die Kritik kam, ich würde großartig Prognosen in die Welt setzen, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach schon eine Tatsache, dass im Jahre 2014 real existierend das chinesische Kapital de facto gleichrangig ist mit dem US-amerikanischen. Das ist einfach schon eine Tatsache. Und meine Prognose, und das ist dann keine großartige Prognose, dass es da zu Konflikten kommt, das sieht man ja jetzt schon, da gehst du nachher vielleicht drauf ein. Die USA unterstützt praktisch alle Länder um China drumherum, Japan, Südkorea, Indien, Vietnam, das ist ja auch ganz lustig, vor 30 Jahren gab es ja mal einen Krieg, mittlerweile ist schon ein amerikanisches Kriegsschiff in Hanoi eingelaufen, weil sozusagen der Gegensatz zwischen Vietnam und China so groß ist, dass alle antichinesischen Staaten von den USA unterstützt werden und dass sich da einfach ein Hegemoniekampf aufbereitet. Das ist keine Prognose, sondern das findet real existierend statt.
Ja, das ist alles nicht zu bestreiten. Alles nicht zu bestreiten. Soll auch gar nicht bestritten werden. Ein letzter Gedanke zu dem Thema transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen oder dieses Freihandelsabkommen da. Gerade wenn der Gehalt des Abkommens so problematisch ist, dass die Staaten, auch Amerika natürlich, sich damit einem internationalen Privateigentum unterstellt, eben diesen Schiedsgerichten ausliefert, in denen Privatfirmen gegen die Gesetzgebung von Staaten klagen können. Gerade wenn es so bedenklich ist, dann kommt es umso mehr darauf an, dass die Konditionen dieses Vertrags so ausgestaltet werden, dass sie eben dem jeweiligen Unterzeichner quasi seinen Vorteil vorweg sichern. Dann ist der Kampf um jedes Detail des Vertrags zwischen EU und USA halt die entscheidende Frage. So, und jetzt ein Schluss aus den beiden, dem europäischen Weg da in der EU und dem amerikanischen. Beide Seiten brauchen unbedingt Wachstum, um ihre Weltwährung, die sie ja durch die Krisenrettung gefährdet haben, zu untermauern. Und beide haben den Weg, andere Länder zum Mittel davon zu machen. Deutschland in der EU, mit der EU, Amerika den Weltmarkt. Und der Erfolg dieses Projekts hängt in beiden Fällen von der Durchsetzungsfähigkeit des eigenen Landes im Verhältnis zu den anderen ab. Es ist die Fähigkeit, anderen was aufzunötigen, auch wenn es aus deren nationalen Vorteilskalkül nicht folgt. Das ist nämlich die Besonderheit. Ja? Das sind nicht mehr Verträge, die freie Subjekte miteinander schließen, im Sinn von, ich habe einen Vorteil und du hast einen Vorteil und dann lassen wir uns halt gegenseitig, erlauben wir den und den Handel, erlauben wir den und den Austausch oder in die Investitionen, weil wir uns beiderseits was davon versprechen. Sondern jetzt die einen nehmen die anderen in Dienst für ihr Wachstum und das ohne die Rücksicht auf darauf, ob die ein Wachstum und einen Nationalerfolg davon haben. Und damit wird die Frage des Erfolgs der Krisenpolitik zu einer Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Das ist der Schritt in die dritte Ebene oder das ist der Schritt zur dritten Abteilung oder der Schritt in die ganz andere Ebene, nämlich die Ebene der Gewaltkonkurrenz. Man möchte erst mal sagen, Vorsicht. Die Gewaltkonkurrenz der kapitalistischen Staaten hat ihre eigene Logik und ihre eigene Tagesordnung durchaus getrennt von den ökonomischen Konjunkturen und durchaus unabhängig davon, ob gerade Aufschwung oder Krise herrscht. So ist es nicht, dass die Gewalttätigkeit kapitalistischer Nationen erst durch die Krise entstehen würde. Dass Gewalt als die Basis des Verkehrs zwischen den Staaten erst ein Resultat dessen wäre, dass was nicht mehr klappt. Nein, alles, was klappt, beruht darauf. Der ganze Frieden der kapitalistischen Welt beruht auf geklärten Gewaltverhältnissen. Und die ganze Ausgestaltung der Ordnung, übrigens alle Grenzen zwischen den Staaten, beruhen auf entschiedenen Kriegen. Und alle bilateralen Verkehrsweisen beruhen auf der Wirkung und dem Einsatz geklärter, also anerkannter militärischer Kräfteverhältnisse. Insofern ist Gewalt nichts, was durch die Krise in die Welt kommt. Denk mal, der Bürgerkrieg in Syrien und der Umgang der imperialistischen Nationen damit. Die jetzigen Geschichten im Irak. Ja, dass jetzt da diese ISIS den Vormarsch macht und dass der von den Amerikanern installierte Staat zusammenzubrechen scheint. Die Zurückdrängung Russlands in Europa, der Kampf um den Besitz, um die Zuordnung der Ukraine, ob sie zum Westen gehört oder zum Osten. All das hat seine Logik. Und da kommt Krise und Aufschwung und Geld und Verschuldung überhaupt nicht drin vor. Also erstmal Vorsicht, es ist verkehrt zu meinen, die Gewaltkonkurrenz wäre ein Ergebnis der Krise oder käme aus der Krise raus. Es ist nicht sehr viel, aber es ist immerhin so viel und es scheint ja genug zu sein, um eine Radikalisierung zu bewirken, dass die großen Mächte, die USA auf ihrer Weise, Deutschland auf seine Weise, in ihrer Krisenkonkurrenz und der Suche nach politisch erschließbaren Wachstumsquellen darauf stoßen, dass ihnen die Geschäftsordnung, wie sie es gibt, nicht mehr taugt. Dass sie also der Meinung sind, die Welt ist jetzt schlecht geregelt, sie muss besser geregelt werden für sie. Sie müssen Änderungen anbringen. Und diese Änderungen vertragen keine Rücksicht auf die Vorteilsrechnungen der Partnerstaaten, die dafür in Anspruch genommen werden sollen. Das reicht ja als Übergang dazu, dass die Staaten auf die Gewaltkonkurrenz, die es immer gibt und die auf ihrer eigenen Ebene immer nebenher läuft, neben der ökonomischen Konkurrenz, dass sie auf die gestoßen werden im Sinn von, sie kommen zum Schluss, sie müssen sich mehr durchsetzen als bisher oder sie kommen anders ausgedrückt zum Schluss. Sie haben in der Vergangenheit viel zu viel zugelassen und sind jetzt in der Not, ihre Imperative in der Welt besser durchzusetzen. Jetzt ist es ja so, und zwar speziell unter den großen Mächten, speziell untereinander. Die großen Mächte aber, bisher jedenfalls, in dieser Weltordnung schießen nicht aufeinander. Sie unterwerfen sich auch nicht direkt. Was heißt eigentlich Gewaltkonkurrenz, wenn ich an die EU und die USA denke. Wie schaut die überhaupt aus? Ja, bei Gewaltkonkurrenz denkt man, die rüsten gegeneinander auf. Und kaum denkt man an das, merkt man, das tun sie gar nicht. Die rüsten auf. Jedenfalls rufen sie sich zur Aufrüstung auf. Aber keiner meint, die würden gegeneinander aufrüsten. Also wie schaut das mit der Gewaltkonkurrenz bei denen aus? Und wenn ich jetzt da sage, die haben einen neuen Grund, verstärkt auf die Gewaltkonkurrenz zu setzen. Das ist meine Rede, mehr nicht. Nicht, die, dass sie daherkommt, sondern einen neuen Grund, auf sie zu setzen. Dann fragt man sich, wie schaut die Gewaltkonkurrenz unter denen denn überhaupt aus? Und da wäre erstmal dran zu erinnern, dass die Weltordnung der USA ja nicht darauf beruht, dass die USA sich mit militärischer Gewalt alle Staaten unterwerfen. Also alle Staaten zu Vasallen oder zu Opfern ihrer Beherrschung machen. Sondern die amerikanische Weltordnung beruht darauf, dass die USA eine Ordnung vorgegeben haben, unter der alle Staaten als kapitalistische, und heute gibt es ja fast nur noch solche, am Weltmarkt ihren Vorteil suchen durften, dafür aber die Unterordnung unter die Regeln verlangt war. Die Staaten mussten im ersten Schritt gar nicht unterworfen werden, sondern die haben ja, das Angebot gekriegt, beteiligt euch an dem Weltmarkt. Wer das ausschlägt, wird von den USA als Störfall, als Ordnungsfall geoutet, der Welt als ihr Feind präsentiert und dann versucht Amerika, Koalitionen zu schmieden, mit denen sie die anderen Teilnehmer des Weltmarkts in Dienst nimmt für die Durchsetzung der amerikanischen Ordnung, indem sie diejenigen, die aus dem Ruder laufen, die aus der Reihe tanzen, zur Kapitulation zwingt. Das ist über die Jahrzehnte und Jahrzehnte immer das Grundmuster gewesen. Erst war es der ganze Ostblock als der ausgeschlossene Teil der Welt, gegen den der Rest der Welt organisiert worden ist. Dann haben die Amerikaner eins nach dem anderen immer wieder einen Feind gesucht, der diese Funktion erfüllt. Einerseits, er muss weg, weil er stört als Hindernis der Weltordnung. Andererseits, er diszipliniert alle Bündnispartner. Denn sie werden dafür in Anspruch genommen und müssen sich zum Diener der amerikanischen Weltordnung machen. Dieses Grundprinzip, das war die Weise, wie Amerika die anderen Staaten sich untergeordnet hat, ohne ihre Souveränität zu brechen, sondern indem Amerika die fremden Souveränitäten der Verbündeten funktionalisiert hat. Die Verbündeten ihrerseits lassen sich darauf ein. Erstens, weil sie die Weltordnung nutzen und zu nutzen verstehen, weil das auch für sie ein Mittel ihres kapitalistischen Nationalerfolgs war und ist. Zweitens, weil sie den Amerikanern gewisse Dienste dafür auch schuldig sind und es anerkennen, die Suprematie der Amerikaner anerkennen. Drittens aber, dieses Verhältnis total kalkulierend anerkennen, indem sie sich zur Verfügung stellen, immer nur in dem Maß, wie sie sich selbst als Nationen einen Fortschritt an Macht und Gewicht durchaus auch gegen die Amerikaner in den amerikanischen Diensten erwarten. Daher kommen diese Kriege, wie der Afghanistan-Krieg es gewesen war. Man ist dabei, man stellt sich zur Verfügung, aber man hält sich dann mit Leistungen zurück. Wenn man was leistet, dann in dem eigenen Sektor, in dem man gar nichts zu tun hat mit den Amerikanern. Immerzu ein Kalkulieren, wie man im Dienst der Amerikaner gegen sie Macht gewinnt. Da ist gerade die Europäische Union eine interessante Konstruktion, die ohne die Amerikaner auf der Ebene der Machtkonkurrenz herauszufordern, also ohne zu sagen, wir errichten ein Empire gegen euer Empire, unterhalb dessen einen, jetzt muss man schon wirklich sagen, einen europäischen Herrschaftsraum errichten, in dem europäisches Gesetz gilt, in dem europäische Handelsregeln gelten. Und dafür die amerikanische Rückendeckung einerseits immer in Anspruch nimmt, was die Weltordnung und den Schutz betrifft, und andererseits die amerikanische Suprematie damit immer weiter untergräbt oder immer wieder untergräbt, mindestens relativ untergräbt. So, und da haben wir jetzt den Stoff. Diese Art Bündnispolitik, diese Art Funktionalisierung der Verbündeten und die Umkehrfunktionalisierung der Vormacht durch die Verbündeten. Das ist der Punkt, an dem er sagen muss, das ist die Abteilung Gewaltkonkurrenz, die unter denen stattfindet. Und dazu sind immer die Fälle, wo irgendein Staat zum Feind erklärt wird und die Ein- und Unterordnung unter die Front fällig ist, die sind immer der Stoff dieser Art Machtkonkurrenz zwischen den großen Verbündeten. Wenn man jetzt anschaut, was die Europäische Union in der Ukraine-Frage angezettelt hat, da muss man sagen, da haben die wirklich einen Übergang hingelegt, was Neues. In der Ukraine hat die EU den Charakter, den sie vielleicht schon in Sachen Rumänien und Bulgarien total relativiert hatte, aber den Charakter eines Wirtschaftsbündnisses, dem sich die diversen Staaten anschließen, weil sie sich davon verbesserte Ressourcen für ihre eigene Nation versprechen. Den Charakter hat die Europäische Union da ziemlich offen abgelegt. Das Assoziationsabkommen mit der Ukraine war ein Erpressungsvertrag eines schon bankrotten Staates. Wir sorgen für die Weiterfinanzierung eurer Zahlungsunfähigkeit. Das war das Angebot. Und verlangt worden ist, und dafür müsst ihr euch eindeutig der EU zuordnen und eure Beziehungen und Kalkulationen mit Russland beenden. Ihr müsst das europäische Recht übernehmen. Ihr müsst europäische Zollverhältnisse übernehmen und gegen Russland eine Zollaußengrenze errichten. Diese Art, der Staat wird sich zugeordnet, er wird angeeignet. Und das Moment von Freiwilligkeit bei dem Staat war da nur noch, im Vergleich dazu kann er nur noch den Bankrott wählen. Das ist mal das erste Moment. Das ist überhaupt keine positive Vorteilsrechnung der Ukraine mehr, sondern sie sind sowieso schon pleite. Wie geht's denn weiter? Das war die erste Hälfte. Die zweite Hälfte, so viel Selbstständigkeit hat die ukrainische Staatsführung dann noch gehabt und bewiesen, dass sie diesem Vertrag nicht einfach zugestimmt hat. Dann hat die Europäische Union den Übergang gemacht, dass der Vertrag auf einmal gar nicht mehr ein Angebot ist, so im Sinn von, die Partner reißen sich um den Beitritt zur Europäischen Union und wer da keine Lust hat, soll es halt lassen. Sondern wie der Janukowitsch diesen Vertrag ausgeschlagen hat und eben die Unterschrift nicht geleistet hat, die erwartet worden ist, hat die Europäische Union offen und erkennbar an seinem Sturz gearbeitet. Sie hat die Spaltung, die es im Land eh schon gegeben hat, Westorientierung, Ostorientierung, die ja bis heute das Land bis zum Bürgerkrieg zerreißt. Sie hat die Spaltung befördert, weitergetrieben, den Aufständischen auf dem Maidan den Rücken gestärkt und eine Perspektive gewiesen und am Schluss ja auch den Rücktritt gekriegt. Also die Zuordnung der Ukraine zur Europäischen Union wirklich erzwungen, jetzt gar nicht mehr mit wirtschaftlichen Vorteilen. Und sie verlangt von Russland, die gekippten Machtverhältnisse zu akzeptieren und sich ansonsten herauszuhalten. Zugleich droht sie, oder macht es auch schon, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland zu einer Waffe, um den russischen Willen des Dagegenhaltens, eine eurasische Macht dagegen zu errichten, um diesen russischen Willen zu brechen. Da merkt man, die Europäische Union stellt sich einfach als was Neues auf. Es ist nicht mehr, und vielleicht war es schon die ganze Zeit nicht mehr richtig, ein Wirtschaftsbündnis zum Zweck der Stärkung der beteiligten Nationen, sondern es war schon, und jedenfalls bekennt sich's jetzt dazu, ein Herrschaftsprojekt Deutschlands und der potenten Partner zur Beherrschung Europas. Und so präsentiert man sich auch der Umwelt, und die Umwelt soll auch erkennen, ja, Europa ist jetzt was anderes, man hat anders mit diesem Gebilde zu rechnen. Also da ist schon dieses Europa entdeckt die ganze andere Ebene der Politik, die Ebene der Politik der Gewalt. Europa präsentiert sich als wir sind eine imperialistische Größe, eine Macht, mit der zu rechnen ist. Und das ist was anderes als ein Wirtschaftsbündnis, bei dem man sich nach nationalem Vorteil beteiligt oder eben fernhält. Und dahin gehört, bleiben wir noch einen Augenblick bei Deutschland, und dahin gehört auch diese Seite, dass deutsche Politiker inzwischen keinen Tag mehr auslassen, ohne zu sagen, bei den Militärfragen der Zukunft sind wir aber überall dabei. Also die wechseln sich doch bloß immer ab. Einmal sagt es der Bundespräsident, einmal sagt es die Verteidigungsministerin. Aber dieses Gleichgültigkeit ist keine Option mehr. Ja, das war jetzt die von der Leyen in Washington. Also einen Krieg auszulassen ist Gleichgültigkeit. Und das ist keine Option mehr. Deutschland ist jetzt als Militärmacht immer da und will vom Rest der Welt als das zur Kenntnis genommen werden. Das hat nach der Seite der europäischen Militärpolitik, man will Frankreich in Afrika nicht mehr alleine lassen. Und alleine lassen hat zwei Bedeutungen. Den Partner stützen und es dem Partner nicht alleine machen lassen. Jetzt wieder zurück zu der Machtkonkurrenz zwischen den Großen. Mit dieser Seite, wer setzt sich gegen wen durch, wer kann sich wen unterordnen? Der Umstand, dass die Russen zu dieser Sorte immer weitergehender friedliche Eroberung, eigentlich ist die Ukraine schon der Kipppunkt. Die Eroberung war schon nicht mehr wirklich friedlich. Aber die Technik der EU, sich immer mehr auszuweiten und immer mehr Staaten in ihren Bann zu ziehen und unter ihr Jurisdiktion zu bringen, bis dahin konnte man das als friedliche Eroberung bezeichnen. Die ist endgültig an ihre Grenzen gestoßen in der Ukraine, einerseits wegen der inneren Zerrissenheit dort, andererseits wegen dem russischen Niet, dass sie das nicht zulassen. Das hebt den Konflikt jetzt sofort auf eine ganz andere Ebene, nämlich wirklich auf die Ebene der Militärmächte. Und da ist Deutschland und Europa dann doch nicht die Macht, die gegen Russland Ultimaten aussprechen kann. Also ist die von der EU angezettelte Konfrontation um die Ukraine ganz schnell eine, in der die EU gar nicht mehr der Meister, gar nicht mehr der Chef im Ring ist. Die russische Gegenposition ruft sofort die ganze NATO und damit die Amerikaner auf den Plan. Nur mit deren Rückendeckung kann man sich die Konfrontation mit Russland leisten. Also braucht man sie. Von den Amerikanern her ist das jetzt genau, und jetzt erinnere ich wieder an den Eingangspunkt, das ist von den Amerikanern her sowas wie eine seltene Gelegenheit, endlich haben wir mal einen Konflikt von einer Qualität, jedenfalls ist es ihre Rechnung, die die europäischen Partner zur Bündnisdisziplin mal endlich wieder zwingt, was ja der Irakkrieg nicht geleistet hat. Gleich machen sich die Amerikaner zum Subjekt der Auseinandersetzung, stellen sich bedingungslos hinter die Radikalinskis in Kiew, ermuntern sie, alle Vermittlungsversuche und alle Versuche, mit den Russen zu irgendeiner Regelung zu kommen, zu boykottieren, um den Konflikt auf eine neue, auf eine höhere und auf eine dauerhafte Ebene zu heben. Denn ein dauerhafter neuer kalter Krieg, wirklich als der neue Zustand, ist für Deutschland und Europa der Zwang, sich dann wieder ganz anders dem amerikanischen Schutzschirm anzuvertrauen und natürlich den Bedingungen des Schutzschirms unterzuordnen. Also so kämpft Amerika um die Unterordnung seiner großen Partner, indem man eine Front errichtet, eine Front, die sogar selber angefangen haben, errichtet und sie zwingt, in der Logik dieser Front sich unter die amerikanischen Vorgaben unterzuordnen. Bitte? Ja, man muss erst mal sehen, es läuft ja auch gar nicht eindeutig raus auf, die sind blöd. Ja, so, also ist doch die Doppelschiene. So, nur so können sie Osteuropa den Russen entwinden. Das ist die eine Seite. Und ihre EU zur Europa beherrschenden, nichts mehr zulassenden Macht ausbauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das kann man nur, wenn man zugibt, dass man das alles bloß wegen der amerikanischen Rückendeckung kann. So, jetzt hat man das Plus und das Minus. Und was macht die deutsche Regierung? Wie immer. Sie sagt, das Plus nehmen wir und das Minus zahlen wir nicht. Es ist ja gar nicht so, dass für die jetzt das Spiel vorbei wäre. Ach, sie haben sich verrannt, sie haben was falsch gemacht, sie hören wieder auf damit. Sondern sie sagen, ja, dieser Weg wird weitergegangen. So, das ist jetzt, das wollte ich jetzt als den Abschluss dazu kommen. Ja, das Ringen, eine Unterordnung unter Amerika, ist doch keineswegs gemeint. Die Instrumentalisierung der amerikanischen Macht als Rückendeckung gegen Russland, als Zwang, dass Russland sich zurückziehen muss aus dem Bereich. Die Rückendeckung ist gefragt, die will man. Und die Unterordnung will man nicht. Wie schaut es aus? Es schaut so aus, dass man die Drohung der Sanktionen mit den Amerikanern vereinbart und es ist total erkennbar. Jeden Schritt hin zur Verwirklichung davon bremst die deutsche und die französische Regierung so gut sie kann. Dass man mit den Amerikanern die russische Annexion der Krim heftig verurteilt, aber gleichzeitig dabei ist, mit den immer wieder Kanäle zu suchen, mit den Russen zu einer Vereinbarung zu kommen, wie das Gasgeschäft in der Zukunft, die großen Investitionen deutscher Firmen in Russland und überhaupt der Einfluss, also der positive Einfluss der EU auf Russland erhalten bleibt und nicht in pure Konfrontation ausartet. Worum kämpft man? Man kämpft um die Instrumentalisierung der Amerikaner für europäische Machtausweitung. Und die europäische Machtausweitung hat immer die Doppelschiene. Man muss die Russen zwingen können zum Rückzug. Aber man muss auch die Russen als Partner sich erhalten, auch schon damit man den Spielraum gegenüber Gehorsam gegenüber Amerika sich erhält. So, und in diesem Doppelspiel ist die Bundesregierung befangen. Das kann zur Niederlage werden, aber das muss überhaupt nicht. Jedenfalls, die sehen es nicht so, dass sie da was angepackt haben, was sie besser nicht angepackt hätten. Deutschland kämpft um den Erhalt seiner Variante von Imperialismus in einem Augenblick, wo die Variante eigentlich an ihre Grenze gestoßen ist. Ja, bis vor Jahren war doch mal multipolare Welt, war doch mal strategische Partnerschaft mit Russland und China. Ja, und Deutschland will ja auch die Schiene nicht ganz aufgeben. Jetzt ein Rückblick und dann ist fertig. Ein Rückblick, wovon wir geredet haben, sind eigentlich lauter Vorwärtsübergänge, die alle nicht rückwärts auf ihre Zweckmäßigkeit befragt werden können. Was will ich damit sagen? Die Staatsfinanzierung des Kreditsystems, die Ausweitung der Geldschöpfung der EZB und der FED war in dem Moment notwendig zur Systemrettung, wie die sehen. Ja, muss ich nicht streiten, ob es wirklich so ist oder nicht. Die waren der Meinung, das ist notwendig. So geht die Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft weiter. Sonst müsste man ein ganz anderes System errichten. Ganz anders, vielleicht sogar ein kapitalistisches, aber ganz anders. War notwendig. Das mal in der Welt ist Wachstum eine Notwendigkeit. Und zwar relatives Wachstum im Vergleich zu anderen. Man muss Wachstum schaffen, dass die Kreditmacht untermauert, die man schon längst in Anspruch genommen hat. Das Wachstum schaffen muss man, von selber stellt sich's ja nicht ein, kann man nur mit politischen Mitteln, indem man andere Staaten sich dafür nutzbar macht. Auf verschiedene Weise. In Deutschland, in der EU, die Amerikaner auf dem Weltmarkt. Alle Reformanstrengungen dieser Verhältnisse enden in der Frage, kann man sich gegen die Partner durchsetzen? Das führt zur Neubewertung der Ebene der Politik, die es immerzu gibt, der militärisch-territorialen Machtfragen zwischen den Staaten. Rückwärts, das war jetzt mein Satz, kann man nie mehr sagen, und wenn Sie jetzt die Krim den Russen wieder entwinden, hilft es jetzt dann für das Wachstum, das Europa so dringend braucht? Kein Schwein weiß das. Natürlich hilft es erstmal überhaupt nichts für das Wachstum, das Europa so dringend braucht. Es ist ganz anders. Jetzt ist man auf der anderen Ebene. Jetzt ist man auf der Ebene der Herrschaftsverhältnisse zwischen Herrschaften. Der Herrschaftsverhältnisse zwischen Gewaltmonopolen. Und da gilt ganz grundsätzlich, die Fähigkeit, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, ist und bleibt die Grundlage ihrer Benutzung. Ganz grundsätzlich gilt das. Aber was die Senkaku-Inseln dazu beitragen, wenn China sie hat oder Japan sie hat, das lässt sich nie mehr rückwärts übersetzen in einen bestimmten ökonomischen Nutzen. Eins ist aber auch klar, wenn die Staaten erstmal auf der Ebene angelangt sind, also dass sie das sonstige Nebeneinander von, ja, es gibt laufend die Gewaltkonkurrenz, die neben der ökonomischen Benutzung der anderen Staaten und der ganzen Welt immer nebenher einherläuft. Man hat ja seine Bundeswehr, sie ist ja auch an 13 Schauplätzen am Globus immer zu aktiv. Wenn man dieses Nebeneinander bei einer großen Konfrontation mit wichtigen Staaten auf einmal, ja, wenn sich's auf einmal dahin verändert, dass die Gewaltkonkurrenz das Erste wird. Und diese Gewichtsverschiebung ist in der entscheidenden Frage mit Russland, mit den Sanktionen eigentlich unterwegs. Ja, Sanktionen sind was Eigentümliches. Sie haben nämlich den Charakter, da werden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Staaten zur Waffe. Wichtig, auch nur wer Wirtschaftsbeziehungen hat, kann Sanktionen aussprechen. Wer keine hat, kann ja niemanden mit irgendeinem Entzug drohen. Also nur die positiven Geschäftsbeziehungen zwischen Staaten, und die sind gerade zwischen Deutschland und Russland enorm ausgeprägt, nur die positiven Geschäftsbeziehungen taugen dann auch dazu, dass sie zur Waffe, zur Schädigung des anderen und zur willensmäßigen Unterordnung des anderen hergenommen werden können. Wenn das aber mal im Visier ist, dann liegt eine richtige Unterordnung der wirtschaftlichen Konkurrenz unter die Machtkonkurrenz vor. Denn das wird ja in Deutschland auch diskutiert, ist verbunden mit eigenen wirtschaftlichen Verlusten, mit Schäden, mit Einbrüchen der Konjunktur, mit Einbrüchen des deutschen Exports in dieses große Land. Wenn man die Wirtschaft als Waffe benutzt, dann ist der Standpunkt der Durchsetzung gegen den anderen wichtiger als der Standpunkt der Benutzung des anderen. Die Benutzung wird unterlassen wegen der Durchsetzung gegen ihn. Und wenn Sie mal auf der Schiene sind, dann ist irgendwie eins klar, dann untergraben Sie die Produktivität Ihrer kapitalistischen Weltordnung. Dann zerstören Sie nicht bloß bestimmte Geschäfte, sondern mit dem ganzen Sanktionswesen untergraben Sie die Verlässlichkeit von ökonomischen Vertragsbeziehungen, auf denen die ganzen privaten Geschäfte beruhen. Ja, wenn man sagt, ach Gott, wir machen morgen ein Gesetz und dann wird der Handel mit euch verboten. Wir machen morgen ein Gesetz, dann wird dieser und jener Bank von euch verboten, bei uns Konten zu unterhalten. So. Das untergräbt die Verlässlichkeit total. Führt also überhaupt nicht zu dem Wachstum, von dem ich gerade gesagt habe, dass sie es brauchen. Sondern bringt sie eher immer mehr drauf, wie nötig sie endgültig die Durchsetzung gegen andere haben. So, das ist, was ich sagen wollte. Ich bin fertig damit und ich sage bloß nochmal, es sollte eine Abwägung der Frage sein, Krise und Krieg. Was haben die miteinander zu tun? So einfach ist der Zusammenhang nicht und so notwendig ist es weder. Weder muss aus Krisen Krieg folgen, noch hilft Krieg gegen Krise. Und trotzdem gibt es einen Zusammenhang. Und der Zusammenhang kommt über die Schritte, die ich da zu erläutern versucht habe. Jetzt haben wir das Diskutieren vertagt, jetzt machen wir mal lieber so, ja, erst mal.
Was mich sehr gewundert hat, ist, dass du die gesamte Rohstofffrage, auch im Zusammenhang mit der Ukraine so völlig außen vor gelassen hast.
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt noch andere was wollen, aber fange ich halt noch einmal an, weil das da die Frage war. Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, Stefan Liebig, führender Reformistenpolitiker von der Linkspartei, und der Trittin war da und so weiter, und die haben schon davon geredet, dass sie eine europäische Armee haben wollen. Also das ist ganz klar dieser transnationale Kapitalblock Europäische Union. Da haben sie erst eine Währungsunion gemacht. Sie haben ein europäisches Parlament, Sie haben eine de facto Regierung über die Europäische Kommission. Der Europäische Gerichtshof ist mittlerweile, schlägt schon sozusagen das Verfassungsgericht. Also auch von der Gerichtsbarkeit, auch wenn die in Karlsruhe sich noch immer ein bisschen verzweifelt dagegen wehren, de facto ist der objektive Zug einfach so, dass sich da eine transnationale souveräne Entität herausbildet. Und weil du das immer relativ stark, weil das ist die übliche linksradikale Kritik an der EU, das ist böse, weil das sozusagen von Deutschland beherrscht wird. Und das möchte ich dann sozusagen sehr stark einschränken im Sinne, klar, Deutschland ist das größte und kapital- oder bevölkerungsstärkste Land in Europa. Aber es sind nur 80 Millionen von diesen 500 Millionen EU-Bürgern und die können sozusagen den anderen Ländern, Frankreich, Großbritannien, und ist ja eh noch ein Sonderfall, können denen nicht einfach einseitig ihren Willen aufdrücken. Das geht immer nur, wenn sozusagen die herrschenden und besitzenden Klassen in den einzelnen kapitalistischen Ländern in Europa einen Konsens haben im Sinne von, wir müssen uns, weil die Konkurrenz im 21. Jahrhundert immer härter wird, weil wir sozusagen das alte kapitalistische Zentrum sind, das nicht nur gegen die USA, sondern eindeutig auch gegenüber China und dem ansonsten aufsteigenden globalen Süden sich zur Wehr setzen müssen. Deswegen geht es nicht anders. Wir müssen einen riesigen europäischen Staat aufbauen. Wie der sich genau ausgestaltet und welches Interesse da wie bedient wird oder übergangen wird, das wird sich dann im Laufe der Herausbildung zeigen. Aber diese übliche Kritik an der EU, die bei dir auch so ein bisschen angeklungen ist, das ist sozusagen die Verlängerung der deutschen Hegemoniemacht, ist einfach falsch. Weil die anderen herrschenden Klassen profitieren auch davon. Das sieht man genau in Griechenland, die herrschende Klasse in Griechenland, dass die sich diese Autorität hat, das geduldet und da sozusagen einen regelrechten Klassenkrieg gegen die griechische Arbeiterklasse geführt hat. Die haben denen die Löhne um 40% gesenkt, die Renten und so weiter, das Gesundheitssystem hat praktisch aufgelöst. Das machen die nicht, weil sie irgendwie die willigen Hilfsempfänger von der Merkel sind, sondern weil die selber sozusagen ihren Standort wieder auf Vordermann bringen wollen und deswegen haben die sozusagen das genommen. Das als einen Punkt. Und dann zur Ukraine und diesem geopolitischen Dings muss man natürlich schon sagen, der Putin stellt sich halt eben hypersouveränistisch hin und sagt einfach, er baut einen eurasischen Gegenblock auf. Und da ist ja auch die Frage, also jetzt geht es jetzt nicht um Schuldzuweisung, aber es ist ganz klar, er ist konfrontativ gegen EU und gegen USA und sagt, ich baue die Eurasische Union auf, zumindest derzeit. Es gibt da auch interessante Überlegungen, sozusagen der Chefideologe, dieser Alexander Dulgin, von Putin sagt, er möchte am liebsten USA bekämpfen und dazu braucht er einen eurasischen Block. Also das sozusagen in fernster Perspektive sind dann die Überlegungen, ob nicht Russland sozusagen die Führungsmacht wird, wenn die irgendwie die EU übernehmen könnten und so und dann gemeinsam gegen USA kämpfen. Also sozusagen, weil das bei euch immer so dargestellt wird, als einseitig, als ob die EU und die USA die Aggressoren waren im Ukraine-Konflikt. Das stimmt einfach so nicht. Das Land in sich war zerrissen. Klar, die EU hat natürlich die prowestlichen Kräfte unterstützt und die haben irgendwie diesen Bürgerkrieg bisher gewonnen, aber der Putin hat exakt das Gleiche betrieben und er hat die Krim annektiert. Und es ist einfach so, der hat da einfach mal 2 Millionen Leute übernommen und strategisch extrem wichtig wegen dem Seehafen und so weiter. Also das kann man nicht so hinstellen. Die Diskussion hatten wir schon beim letzten Mal, dass der sich da bloß verteidigt. Das ist eindeutig sozusagen aggressiv gewesen. Ja, das wollte ich jetzt sagen.
Also jetzt haben wir drei, oder? Ja, bitte.
Vielen Dank für den Vortrag. Erstmal, mir ist nicht ganz klar geworden, es ist eine Verständnisfrage, was die neuen Handelsabkommen, von denen du gesprochen hast, was das Neue an denen ist, denn die Weltordnung wurde ja auch schon nach Bretton Woods in der Uruguay-Runde in der WTO von den USA relativ eindeutig vorgegeben. Und würdest du denn so sagen, dass die WTO oder die Doha-Runde gescheitert ist, weil es keine Übereinkunft gegeben hat mit den Entwicklungsländern, die ja die Forderung nach dieser Welthandelsrunde, nach dieser Doha-Runde aufgestellt haben, dass es das nicht gegeben hat? Oder war das, wie schätzt du das ein in diesem Krisendiskurs, der dann 2 Jahre später angefangen hat, dass die Doha-Runde 2005 oder so, ist sie wohl gescheitert?
Also das waren 2 Stellungnahmen zu der Ukraine, die Sache mit der Rohstofffrage, warum ich die ganz rausgelassen habe. Überhaupt, ja. Und dann waren die Sache mit der EU, transnationale Souveränität ist faktisch vorhanden, nicht einfach deutsches Kommando. Und das war jetzt am Schluss noch das zu diesen Verträgen, was da das Neue ist, wo doch schon Bretton Woods und die Atlantikcharta schon offene Märkte verordnet oder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und das war's doch, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Aber das gab es ja alles schon vorher. Mir ist noch aufgefallen, ich weiß zum Beispiel, dass andere große Machtblöcke oder wie Indien zum Beispiel, die haben, glaube ich, 140 Freihandelsabkommen und sind sie einfach
anderen Ländern. Also das ist nicht nur eine Besonderheit der USA, sondern das ist nach dem Scheitern der WTO-Verhandlungen 2005 haben alle Machtblöcke angefangen, die Freihandelsabkommen zu operieren. Also was daran, weil du das so herausgestellt hast, das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen und vielleicht so nur eine Einordnung in dieser Politik der Freihandelsabkommen.
Ich fange mal mit dem letzten an. Sage aber zu den anderen Sachen alle noch was. Man kann sagen, dass das Prinzip der amerikanischen Weltordnung wirklich schon 1945 mit der Atlantikcharta und dann Bretton Woods direkt danach oder sogar davor, war 44 glaube ich, schon fest niedergelegt worden ist. Es gibt aber einen Fortschritt innerhalb dieses Prinzips. Freihandel hatte, nehmen wir mal das GATT, ja, das GATT, die GATT-Regel. Die GATT-Regel war Meistbegünstigungsklausel. Wer sich daran noch erinnert, das war so eine Formel. Meistbegünstigungsklausel. Hatte den Gehalt? Was du einem Partnerstaat an Konditionen einräumst, musst du allen einräumen. Dass du irgendwem irgendwas einräumen musst, ist damit nicht verlangt worden. Ja, also wenn ein Staat sagt, er beteiligt sich am Welthandel nur mit dem Export von Kupfer und sonst hat er nichts zu verkaufen und einkaufen erlaubt er nicht oder erlaubt er nur auch wieder ausgewählte Sachen, dann war ihm das unbenommen, er durfte. Nur eine Bedingung war, du darfst überall hin verkaufen, also du darfst dich beteiligen an diesem Weltmarkt. Das ist das Angebot, das ist das Moment, warum alle Staaten Freihandelsabkommen wollen. Du darfst dich beteiligen am Weltmarkt, du darfst die Kaufkraft anderer Länder nutzen für dein Kapital, für deine nationale Wirtschaft und so weiter. Aber die alte Regel hatte die Bedeutung, aber du darfst auch national kalkulieren, welchen Sektor du überhaupt dem internationalen Vergleich und der Konkurrenz aussetzen willst und welchen nicht. Und wo du meinst, das tut deiner Nation nicht gut, da lässt du es eben. Nur wenn du wem was einräumst, musst du es allen einräumen. Das war damals das Ding. Seitdem, das Prinzip ist ja nie zurückgenommen worden, sondern das ist immer überrundet worden, immer radikalisiert worden. Seitdem hatte es den Charakter, es reicht ja nicht, dass jeder jedem einräumt, was er will, aber das dann halt allen, sondern die Staaten sollen einander immer größere Freiheiten auf ihrem Territorium, also dem anderen Handelspartner immer größere Freiheiten auf dem eigenen Territorium einräumen, zum Einkaufen, zum Verkaufen, zum Investieren. Da war die ganze Phase der ewigen Zollsenkungsrunden. Ja, die hatten ja einfach den Charakter nicht 20%, sondern 15%, nicht 15%, sondern 5% und so weiter. Ist alles passiert. Jetzt ist das alles weg. Jetzt denkt man sich, jetzt ist der Welthandel schon so offen, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es noch offener gehen soll. Jetzt entdecken die immer wieder neues Zeug. Wir haben vorhin aber mal davon geredet, mit diesen nicht-tarifären Handelshemmnissen. Aber auch andere Sachen. Gerade Amerika entdeckt bei den Partnern immer noch. Und außerdem gibt es bei euch Staatsaufträge und die vergibt euer Staat an nationale Firmen, weil er nationales Wachstum anleiern will, wenn er schon Geld ausgibt. Das ist ein Handelsverstoß. Ihr müsst Staatsaufträge international ausschreiben und der billigste Anbieter muss es kriegen. Bitte? Die EU innerhalb ihrer Reihen. Ja, das ist auch in der EU natürlich auch für die unterlegenen Nationen ist es auch so ein Out. Genauso ein Out, wie es Amerika übrigens nicht kriegt, sondern fordert. Gegenüber allen anderen Handelspartnern. Und in der Hinsicht ist eigentlich der Fortschritt immer mehr nicht mehr der. Der Staat soll in seinem Kalkül seinen Handel fördern und damit und diesen Weg des nationalen Nutzens gehen. Sondern der Staat soll sich immer mehr rausnehmen. Immer weniger soll es erlaubt sein, dass Staaten ihren nationalen Nutzen mit ihren Mitteln in ihrer Wirtschaft verwirklichen. Also dass sie zum Beispiel sich Subventionen verbieten. Man könnte doch auch sagen, wenn sagen wir mal, die Amerikaner die Fleischproduktion elend subventionieren, ist doch gut, dann kann man bei uns billig Fleisch kaufen. Nein, sagen die, das ist unfair, weil, gut, und das alles, das, insofern meine ich, es ist ein großer Fortschritt in Sachen, die Staaten sollen sich als die Subjekte der Wirtschaft oder des Wirtschafts, der Wirtschaftsregulation, die sollen sich immer mehr rauskürzen. Und das ist das Neue an den Gesetzen. Insofern ist es zwar im selben Geist, aber der Geist wird immer radikaler. Je mehr verwirklicht ist, desto mehr wird nur noch der Umstand, dass ein anderer Staat seinen Nutzen dabei sucht, zum Hindernis erklärt. Okay, das mal das soweit. Jetzt, weil ich mit der Ukraine enden will, nehme ich das mit der EU noch vor, ja. Mir ist recht, wenn der Einwand kommt, und ich finde ihn auch richtig, unterstütze ihn, es ist verkehrt zu sagen, die EU wäre ein, die quasi wäre Hitlers dritter Anlauf, ja. Also die EU wäre der neueste Trick der Deutschen, erstmal Europa zu beherrschen. Nein, die Europäische Union ist eine Gründung, die ist entstanden aus lauter geschlagenen und demontierten Imperialisten. Diese Staaten haben an der Messlatte Amerika gemerkt, wie groß der Markt sein muss, wie groß die nationalen Kapitale sein müssen, damit man überhaupt mit Aussicht auf Erfolg nationale Konkurrenz betreiben kann. Und weil sie den Nachbarn jetzt schon zweimal versucht haben, unter ihr Hoheit zu zwingen und es nicht geklappt hat, haben sie wechselseitig beschlossen, wir machen den Versuch der einseitigen Öffnung, den geben wir auf, wir öffnen uns wechselseitig, unter Regeln. Wir eröffnen und liberalisieren, da ist das Ding mit dem, das Beispiel von gerade, liberalisieren die kapitalistische Konkurrenz in unseren Ländern, natürlich mit dem klaren Ziel, die potenten Kapitale sollen gewinnen und wachsen können und das Kleinzeug soll weg. Und die Nationen müssen sehen, wie sie sich in diesem Markt platzieren, wie sie nationale Champions haben, züchten, um an diesem Markt beteiligt zu sein. So, das geht alles nur, das ging immer nur aus dem negativen Grund, dass man mit der überlegenen Weltmacht in Konkurrenz stand und das für sich zu klein fand, aber unfähig war, den Partner zu überfallen und sich anzugliedern. Dann öffnet man sich wechselseitig auf die Gefahr hin, dass man unter Regeln erst hinterher merkt, wer dabei eigentlich gewinnt und wer dabei verliert. Wessen nationale Wirtschaft den größeren Markt besser nutzen kann, wessen nationale Wirtschaft am größeren Markt eigentlich laboriert oder gar kaputt geht. Die EU hat da immerhin daneben dann noch ein paar Fonds eingerichtet, die den Verlierern der Konkurrenz gewisse Grundsatzbedingungen eines kapitalistischen Standorts mitfinanziert haben. Straßenbau, Elektrizität und so weiter, also die Infrastruktursachen, da gibt es die europäischen Fonds. So weit, so gut. In der EU, jetzt zu dem zweiten Satz, es ist faktisch eine supranationale Entität entstanden. So war die Formulierung so ähnlich. Da ist die EU so ein Ding, man möchte immer Ja und Nein sagen. Ja, sie ist entstanden. Sie agiert ja auch nach außen. Die Ukraine-Politik ist ein Fall. Andere Politiken, Nordafrika-Politik und so weiter, auch die ganzen Handelsverträge, die die EU eben schließt, auch die innere Gesetzgebung der Europäischen Union, muss man gelten lassen, ja, das ist supranationales Recht und das steht über den Nationen und bis dato beugen sich alle Mitgliedsländer diesen supranationalen Vereinbarungen. Zugleich, und das ist der Widerspruch der EU, zugleich ist der Gründungsstandpunkt, der Ausgangspunkt, wir müssen uns den Partnern öffnen, damit wir den Partner uns öffnen und damit wir uns als Nation an ihm stärken. Zugleich ist dieser Ausgangswiderspruch nie überwunden worden im Sinn von, okay, wir hören auf, Deutsche zu sein, wir sind Europäer oder die Franzosen oder die Briten. Sondern alle Mitgliedsländer stehen immer noch, die Nationen, immer noch auf dem Standpunkt, Europa hat sich vor dem Französischen, vor dem Deutschen, vor dem Spanischen Nutzen zu rechtfertigen. Spanien, Deutschland, Frankreich, die Mitgliedsländer sind der Bezugspunkt, sind das letzte Urteil über den Nutzen oder den Schaden Europas. Jetzt existieren sie richtig schön doppelt. Und da war das Argument korrekt, das ich auch mitmachen würde, Teil. Sie sehen ein, dass sie in dieser Welt nichts mehr putzen, wenn sie nicht Europa machen. Und zugleich stehen sie alle auf dem Standpunkt, Europa nützt uns nur was, wenn es Deutschland, Frankreich, Italien nützt. Also den Standpunkt des Nutzens Europas nimmt auch gleich wieder jedes Mitgliedsland bloß halb ein. Halb hat den Standpunkt, Europa hat Mittel des Nationalstaats zu sein. Und der Widerspruch ist unaufgelöst, an dem wird rumgekämpft, bis in die Details, in die fickerlichen, fitzeligen Kleinigkeiten. Denk mal diesen Scherz mit dem Juncker jetzt. Ja, da haben die europäischen, die großen Parteien ausgemacht, wir machen jetzt einen übernationalen Kandidaten. Und der soll dann Kommissionspräsident werden. Cameron liest an dieser Stelle einen ganz mickrigen Machtzuwachs des Europäischen Parlaments raus. Ein Machtzuwachs, wo er zu Recht sagt, ist in keinem Vertrag vereinbart gewesen. Stimmt auch. Haben die sich ein bisschen usurpiert, ein bisschen supranationale Macht usurpiert. Sagt er, machen wir nicht mit. Na, jetzt haben sie einen Streit, verliert England, dann ist wieder ein kleiner Schritt in Richtung Austritt Englands aus der EU. Oder setzt Cameron sich durch und Juncker kann nicht Kommissionspräsident werden, weil es eben eine Aufwertung des Parlaments wäre. So, lauter so Fitzelzeug, aber man merkt, der Konflikt ist überhaupt nicht bewältigt. Deswegen hat er immer noch die Sprengkraft, dass das Ding auch auseinanderfliegen kann. Aber ich will nicht spekulieren, ich will bloß sagen, der Widerspruch ist fundamental, was diese Gründung betrifft. Also mit der supranationalen Entität, halb ja, halb, ist die gerade das Umstrittene, ob es die gibt oder ob es die bloß als Instrument der Nationalstaaten gibt. Drittens, die beiden Ukraine-Punkte. Das eine mit den Rohstoffen, das andere mit, ich soll mal nicht den Ton so anlegen, der Westen ist aggressiv und Putin ist die arme Sau, mit der schlecht umgegangen wird. Also den Ton will ich nicht vorlegen. Es ist völlig klar, das sind zwei verschiedene Machtansprüche in Europa, treffen da aufeinander und die Ukraine ist der Spielball. Die Ukraine ist das, worauf die sich ausschließenden Machtansprüche sich richten. Wenn es einen Unterschied gibt, ist es der Unterschied, die EU ist gerade auf Expansionskurs und Russland wird aus dem Bereich, der bisher seine Einflusszone war, verdrängt. Das ist ein Unterschied, das ist aber kein Unterschied in der Würdigkeit der Standpunkte. Das ist kein Unterschied, in der eine ist gut, der andere ist böse, bloß weil der eine sich zurückziehen muss und der andere vorrückt. Aber den Unterschied kann man sagen. Russland kämpft um den Einfluss in diesem osteuropäischen, ex-sowjetischen Bereich und kann ihn nicht halten und kann ihn zum Teil eben nur durch Annexion halten, was ja die sozusagen unelegante Art in der modernen Welt ist. Gut, also soweit, da sind wir uns sicher einig, das ist kein Streit. Jetzt die Geschichte mit den Rohstoffen. Also, wenn wir die Welt nehmen, wie sie bisher ist, eine Welt von souveränen Staaten, jeder Staat muss sehen, wie er Geld verdient auf dem Weltmarkt und jeder Staat gräbt sein eigenes Gelände um und schaut, was zum Verkaufen zu finden ist. Und jeder Staat, der es brauchen kann, kauft es. Und genauso wie sie ihre Völker benutzen für Geschäfts... Wie sie ihre Völker für Geschäfte benutzen, benutzen sie ihr Territorium. Für diesen Weltmarkt ist die Verfügung über Rohstoffe im Sinn von, die müssen wir haben, nicht kaufen, nicht unbedingt erforderlich. Amerika hat da immer schon eine Doppelrolle gespielt. Die Doppelrolle, wir sind der Schutzherr, im Wesentlichen der Energieversorgung der kapitalistischen Welt. Damit sind wir auch quasi der Torhüter des Zugangs dazu. Wir sichern den Nahen Osten. Damit verschaffen wir allen kapitalistischen Staaten die Gelegenheit, Öl zu kaufen und Gas, wenn sie es brauchen. Aber das geht auch immer nur über Beziehungen zu den USA, die diesen Zugang gewährleisten und dann auch abschneiden können. In dem Sinn denke ich, dass bisher im Rückblick die Rohstofffrage als Grund für imperialistische Gegensätze überbetont war. Im Sinn von, ach, jeden Krieg hat man sich dadurch erklärt, dass man vermutet, unter dem Boden, um den es geht, liegt Öl. Ja, und das stimmt überhaupt nicht. Afghanistan ist zum Beispiel rohstoffmäßig offenbar nicht übermäßig interessant. Irgendwas gibt es doch überall, das ist doch klar. Also man muss es nicht ausschließen, das kann man nicht, das ist klar. Aber man muss umgekehrt, also man darf nicht sagen, die führen dort in diesen Krieg wegen der Rohstoffe. Die Ukraine, ja, die Ukraine hat was. Was hat sie? Kohle und Stahl. Ich weiß nicht, sicher noch das eine oder andere, bin ich ganz sicher. Es wäre ja auch komisch. Landwirtschaft hat sie natürlich auch. Getreide war sie ja, die Kornkammer. Bauxit? Transit, nicht Bauxit. Aber auch da möchte ich nochmal mal bedenken. Also einerseits gerade unsere grüne Energietechnik, ja, die Energiewende, die ist eine Weise, sich von Rohstoffimporten in einem sehr fundamentalen Sektor möglichst unabhängig zu machen. Und insofern auch die Macht derer, die da auf sowas sitzen, an Geld zu verlangen und wie viel sie verlangen können, diese Macht zu untergraben. Das ist wirklich... Atomenergie war auch genauso ein Fall, ja. Einerseits, andererseits hast du es einmal, hält es ziemlich lang. Ja, aber jetzt nochmal zurück. Das war jetzt bloß die Erinnerung an diese Energietechnik. Nochmal zurück. Würden die Staaten auf dem Standpunkt stehen, wir kaufen das Zeug, bräuchten sich doch die Ukraine nicht hoheitsmäßig in die EU eingliedern und sich andocken. Da ist schon ein anderer Standpunkt am Werk. Da ist schon der Standpunkt, mit fundamentalen Rohstoffen kann man erpresst werden. Eigentlich ist es schon der Standpunkt, das sind Waren, die sind Waffen. Und erst wenn ich den Standpunkt einnehme, dann ist einleuchtend, da muss ich die Hoheit drüber haben, da reicht es nicht, dass ich den Preis bezahle, der verlangt wird. Da reicht es nicht, dass ich es kaufe. Denn was sollen die Ukrainer anders mit ihrem Rohstoff und die Nachbarn, zu denen man Zugang damit hat, was sollen die anders mit ihrem Rohstoff machen, als ihn zu verkaufen? Europa kauft ihn, die wollen ihn verkaufen. Wieso muss man die dafür beherrschen? Nur weil man längst an eine ganz andere Seite denkt, fundamentale Grundlagen des Industriestandorts, damit ist man erpressbar und da will man lieber erpressen können, als erpresst werden können. Und erst auf der Ebene gibt es den Übergang, Aber dann ist er gleich, dann sind wir eigentlich schon auf der dritten Stufe. Das ist dann aber, also ist klar, was ich meine. Ich habe doch meine Stufen heute gehabt. Die dritte Stufe war die Gewaltkonkurrenz. Und wenn ich jetzt so über das Öl oder das Gas nachdenke, dann bin ich beim Gas eigentlich schon gar nicht mehr bei der Ware, die man kaufen kann. Die halt ihren Preis kostet, aber man kauft ihn ja eh, man kauft sie ja eh bloß, wenn es sich lohnt. Wenn es sich nicht, weil wenn das Gas nicht für rentable Produktion zu verwenden wäre, nicht rentabel weiterverkaufbar wäre, würde man es ja gar nicht einkaufen. Also lohnt sich's ja auch. Also ist es keine Schande, wenn man den Preis bezahlt. Aber nur erst, man denkt schon ganz anders drüber nach, wenn man sagt, damit ist man erpressbar. Da müssen wir den Finger drauflegen. Nein, ganz, die ganze Zeit geht es darum nicht, weil solange und wenn und sofern die amerikanische Weltordnung verlässlich ist, kann man Öl kaufen. Dann kriegt man es auch.
Aber da kann man diskutieren, wie hoch, wie niedrig ist der Ölpreis, ja. Wem gehören die Ölfelder, haben die das ja noch direkt ausgebeutet und so weiter. Und bis in der Phase der Dekolonisierung haben die ganzen arabischen Länder das ja alles verstaatlicht. Das sind ja jetzt heute alles komplett staatliche Ölgesellschaften. Also das ist natürlich schon auch ein Punkt. Da kann ja auch weitergehen. Der Rasmussen hat das so ausgelacht, weil er sagt, dass diese Anti-Fracking-Kampagnen, das ist vom Putin gesteuert, da wird auch was dran sein. Ohne Witz. Ohne, das ist was dran. Es gab einen Hollywood-Film gegen Fracking, der wurde finanziert von Katar, auch ein großer Gasproduzent. Also, und weil in Amerika geht es gerade los, die schwimmen ja in diesem Fracking, da haben einen gigantischen Energieboom und die machen da gerade eine Reindustrialisierungswelle, weil sie jetzt ganz billig Stahl produzieren können und so weiter. Also das spielt auch eine gewisse Rolle. Das sollte man nicht unterschätzen.
So, das ist jetzt die Frage des Preises. Ja, die Frage des Preises hängt wieder mit, da hängt wieder die Konkurrenzfähigkeit der jeweiligen Nation dran. Ist jetzt aber bei Weltmarktwaren ja erstmal so, die zahlen ja alle gleich. Das ist jetzt, da muss man es dann schon wieder heim haben, ja. Gut, ich wollte jetzt aber nochmal dran erinnern, es stimmt, dass man durch fundamentale Grundlagen des Industriestandards erpressbar ist. Das wollen Staaten nicht, deswegen wollen sie Kontrolle über die Quellen haben. Aber der Imperialismus der Staaten zueinander erklärt sich nicht aus der Rohstofffrage. Es ist nicht so, dass Staaten einander beherrschen wollen, weil irgendwer irgendeinen Rohstoff hat. Das nimmt die Sache verkehrt. Es geht um die Nützlichkeit, es geht um die Macht, andere Staaten zu einer dem eigenen Staat vorteilhaften Kooperation nötigen zu können. Das ist der Kern der Beherrschungsverhältnisse in der kapitalistischen Welt. Und da ist die, ja. Ich glaube, das Grundmuster ist erstmal schon, dass die EU den Raum ihrer Wirtschaft einfach Schritt für Schritt expandiert. Da kann das europäische Kapital hineinwuchern. Die Ukrainer bringen von selber sowieso nicht sehr viel kapitalistisch Konkurrenzfähiges zustande. Da kann das europäische Kapital hineinwachsen, sich das nutzbar machen, wie es vorher Bulgarien und Rumänien nutzbar macht. Übrigens ohne, dass Bulgarien und Rumänien Wunder wie entwickelte Staaten drüber werden. Sondern die sind halt Hinterland der EU und da geht Geschäft mit ihnen und man schafft sich einen Expansionsraum für die eigene Geschäftstätigkeit, wenn die Geschäftswelt das Bedürfnis nach der Nutzung dieses Raumes hat. Nicht, weil die Geschäftswelt es anmeldet, sondern so quasi als äußere Bedingung daraus wird, was eben die Geschäftswelt in Europa sagt, und es gibt was, wo man hineinwachsen kann. Das verbindet sich gleichzeitig mit der Fähigkeit, mit dem Bemühen, die Verhältnisse in Europa wirklich bestimmen zu können. Das ist jetzt eine andere Ebene, das ist jetzt gar nicht mehr die Ukraine nutzt Wunder wie, sondern dass sie unter der Regierung der EU ist, dass sie da auch drunter ist, dass es jetzt immer weniger Ausnahmen in Europa gibt, die nicht drunter sind. Das ist ein Moment von Arrondierung der Macht, und das geht automatisch auf Kosten Russlands. Und deswegen ist auch da wieder umgekehrt gar nicht klar, ist es jetzt in dem Fall wichtiger gewesen, die Ukraine zu kriegen oder die Russen zu begrenzen. Das lässt sich gar nicht gescheit scheiden. Und es ist ja auch gar nicht zu scheiden, denn die Machtausweitung eines Staates oder eines Staatenblocks in einer Welt, die schon verteilt ist, geht immer auf Kosten von wem anders.
Ich hätte noch eine andere Frage, und zwar, was mir noch ein bisschen fehlte in deinem Vortrag, war der sozusagen wertkritische Aspekt, also dass wir es ja quasi mit einer Krise der Überakkumulation zu tun haben. Der Kapitalismus ist viel zu produktiv geworden, um überhaupt menschliche Arbeitskraft noch in genügendem Maße produktiv ausbeuten zu können. Und als ein probates Mittel, um dem entgegenzuwirken, hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder eben gerade der Krieg erwiesen, um produktive Ressourcen zu zerstören. Also der Nachkriegsboom ist eben auch ein Ergebnis dieser massiven Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Und der New Deal zum Beispiel ist ja als soziale Maßnahme im Grunde gescheitert und war erst erfolgreich mit der massiven Aufrüstung Ende der 30er. Und dieses Mittel als, oder dieser Aspekt als mögliches treibendes Moment einer Militarisierung von oder Gewaltförmigkeit von Krisen, wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich habe keine Frage. Ich wollte bloß eine Anmerkung machen. Also du hast dauernd von Staaten geredet, und du hast auch von Kapitalinteressen geredet, aber es war dauernd irgendwie die Konkurrenz von Staaten. Und da habe ich mich irgendwie in einigen Momenten so ein bisschen ins 19. Jahrhundert zurückversetzt gefühlt. Also ich will nur eine Anmerkung machen, das ist keine Frage. Also ich hätte es besser gefunden, wenn du auch irgendwie betont hättest, dass die Staaten eben auch die Werkzeuge sind, teilweise von Konzernen, also von den Vorstandsetagen, und eben nicht nur teilweise, also nicht ihre Repräsentationsfunktion teilweise vernachlässigen gegenüber dem Volk. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, also dass praktisch Staaten nicht einfach nur so Einzelpersonen sind, sondern halt eben auch teilweise Werkzeuge von Konzernen.
Ja, vielleicht doch nochmal eine Frage zu dem zurück mit Unterschied USA und EU bei... Jetzt so nochmal unabhängig von dem, was gerade für private Konzerne gut ist. Du hast gesagt, dass es gibt einen grundsätzlichen Unterschied darin, wie Kreditaufnahme, Staatsverschuldung dort betrieben wird. Und das, ich habe es so verstanden, USA sagt, sie können sich erstmal verschulden wie blöde und Wachstum wird sich danach einstellen. Und EU irgendwie noch ein bisschen aufpassen muss und deswegen diese Kriterien macht. Die Politik von der EU, also insbesondere Deutschland eben, die ja als maßgeblich auf diese Kriterien die ganze Zeit Wert legen, leuchtet mir nicht ganz ein, wenn es, also, oder finde ich etwas ungenau, wenn es um diesen Unterschied geht, weil beide gleichermaßen sagen, also USA hat ja auch diese Schuldenobergrenze, die sie immer wieder neu verschieben, aber das ist eine Politik, wie sie in der EU genauso läuft. Also immer wieder zu sagen, wir sollen uns nicht so weit verschulden, aber jetzt müssen wir halt doch ein bisschen mehr verschulden, weil sonst gibt es eben nicht genug Kredit. Also da dann diesen grundsätzlichen Unterschied, den sehe ich nicht. Also der leuchtet mir eben eher darüber ein, dass die Kriterien innerhalb der EU ein Mittel sind, um dort die Konkurrenz im Sinne von Deutschland zu gestalten. Aber das ist eine ganz andere Ebene als die von, die einen müssen mehr drauf aufpassen als die anderen. Ungefähr, klar.
Ja, jetzt muss man aufpassen, dass man den Überblick behält. Ist schon okay.
Mir ist noch nicht ganz klar, wie jetzt der Zusammenhang zwischen der Krise in der Ukraine und der Weltfinanzkrise ist. Also der Zusammenhang von Krise und Krieg. Das glaube ich vorhin mal gesagt, das hat mir total eingeleuchtet. Ja, dass diese Krisen an der Gewaltfront sozusagen die gehorchen eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Ja. Ja.
Da haben Sie jetzt keinen besonderen Druck, dort jetzt in die Kontinente zu gehen.
Okay. Das Letzte fordert mich heraus, den Springpunkt des Vortrags nochmal anzusprechen. Ich muss jetzt zurück, wir haben jetzt drei, den mache ich am Schluss, ja. Jetzt haben wir noch drei andere Einlassungen gehabt, die sind ziemlich heterogen. Das eine fragt EU-USA, wo ist eigentlich der Unterschied in der Schuldenmacherei? Das war diese Geschichte. Ja, du, eigentlich kann ich bloß an das Gesagte erinnern. Du verweist auf die Seite der Identität beider. Die Identität ist einerseits, sie machen Schulden, halten es auch für nötig, das immer mehr auszuweiten. Andererseits haben beide irgendwie Grenzen, die sie vereinbaren und immer wieder überschreiten. Soweit Identität, richtig. Unterschied? Amerika macht die Expansion sehr viel selbstbewusster und rücksichtsloser. Selbstbewusst im Sinn von 1 Billion in einem Jahr einfach in die Welt setzen und auch sagen, wir hören damit erst auf, wenn die Arbeitslosigkeit das und das Niveau hat. Die demonstrieren richtig, dass sie Sorge um ihr Geld, dass das quasi aus der Welt ist, sich die Sorge zu machen. Die EU steht genau andersrum da, die sagt, wir müssen schwer aufpassen drauf, dass unser Geld das Vertrauen der Investoren nicht verliert, sondern gewinnt. So, und dazu werden jetzt diese Schranken aufgerichtet und in Europa möchte ich eigentlich mehr sagen, da werden die Partnerstaaten mit großem Ernst zum Sparen gezwungen und das sind keineswegs die Schranken, so wie in den USA, man errichtet ein Limit und dann geht man wieder drüber raus, sondern die Schranken, die sind sehr wirksam, also die wirken doch manche Staaten und ihr nationales Innenleben ab. Ja. Nein, das Argument mit müssen, stimmt, habe ich gehört, habe ich aber jetzt aus dem Auge verloren gehabt. Über müssen wollen wir da lieber nicht reden. Die schätzen das so ein. Ob das bei den Amerikanern nicht Wabonspiel ist, sodass die sich das in Wahrheit auch gar nicht leisten können, was sie treiben. Bisher können sie es, ja. Ist noch nicht raus. Und ob Europa das muss und nicht anders könnte, ist auch nicht raus. Die haben sich halt zu dem Kurs entschieden. Also mehr Notwendigkeit kann man da nicht sagen. Es gibt natürlich die Notwendigkeit, dass die Verschuldung gerade weil sie die ewige Antizipation zukünftigen Reichtums ist, dass die soll solide sein. Der Widerspruch. So, und wie man sich in dem entscheidet, da kann man nicht absolut mit Notwendigkeit operieren. Diese Spekulation auf beiden Seiten. Also so weit, so gut. Jetzt zu dem Satz, ich hätte die Staaten als Subjekte angesprochen, als ich rede immer davon, die Staaten gehen auf das ein, die Staaten lassen sich auf die Verträge ein, sie schließen die Verträge. Ich würde die Staaten als Subjekte des Geschehens handeln, so ähnlich wie im 19. Jahrhundert. Aber in Wahrheit wären sie doch inzwischen die Werkzeuge der Konzerne. Verstehe ich so den Einwand, ne? Ja, das mal egal, was Marx rausgefunden hat. Vielleicht hat er das ja auch gar nicht rausgefunden, aber da wollen wir nicht über Exegese streiten. Lieber, reden wir lieber über die Sache. Ich halte es für richtiggehend verkehrt, den politischen Souverän der kapitalistischen Gesellschaft, den Staat, jetzt sagen wir mal, rauszukürzen und ihn als Werkzeug, als Instrument der privaten Kapitale hinzustellen. Das Wort Werkzeug hat nämlich folgenden Schlag, den ich für irrig halte. Wer sagt, das ist ein Werkzeug? Der lässt nicht gelten, dass der kapitalistische Staat von sich aus, und zwar mit seiner Hoheit, ein Eigeninteresse am Wachstum der Wirtschaft unter seiner Regie hat. Das muss ihm nicht der Konzernchef einblasen. Das ist kein sich unterwerfen unter Konzerne, sondern das ist der Zweck dieses Gemeinwesens. Alles in dem Land ist abhängig gemacht davon, dass das Geschäft des großen Kapitals funktioniert. Das ist die Ordnung. Ja, dann hängt das Steueraufkommen, dann hängt der letzte Arbeitsplatz, dann hängt der Tante-Emma-Laden an der Ecke daran, dass das Kapital den Leuten Geld zu verdienen gibt, weil es selber Gewinne macht. Insofern ist der Kapitalzweck im Staat viel objektiver verankert, als dass er bloß über Geheimabsprachen zwischen Konzernen, als dass er bloß über Lobbyarbeit an den Staat herangetragen würde. Der Staat ist als Institution nicht das neutrale Ding, das dann durch Einflussnahme zum Kapital hin dienstbar gemacht und verbogen wird, sondern der Staat ist die Institution dieser kapitalistischen, die Gewaltorganisation dieser kapitalistischen Gesellschaft. Die politische Hoheit setzt die Regeln. Den Regeln nach und auch tatsächlich ist das Kapital diesen Regeln untergeordnet. Deswegen müssen sich auch Unternehmen an Gesetze halten. Und deswegen werden auch manchmal von Regierungen Gesetze gemacht, die diesem und jenem Großkonzern nicht schmecken. Aber aufs Ganze gesehen haben die Regeln den Zweck und haben die Gesetze den Zweck, die kapitalistische Gesellschaft produktiv und flüssig und funktionsfähig zu machen. Also das ist es. Ich will nicht sagen, dass es keine kapitalistische Politik wäre, was die Regierung macht. Nur den Ton Werkzeug, das lässt auf der anderen Seite einen neutralen Staat stehen, der beeinflusst wird von außen durch Konzerne. Und die Vorstellung ist, die passt nicht. Okay. So, und jetzt der dritte Gedanke, der dritte Punkt zu der Wertkritik. Nein, ich will da gar keinen langen Vortrag dazu machen. Die Krise, und zwar die periodische Krise, ist das Dokument, dass zu viel Kapital akkumuliert worden ist, um sich nach seinen eigenen Maßstäben noch zu lohnen. Das hat auch einen Zusammenhang mit dem, was angesprochen ist, mit dem Fall der Profitrate, mit der ewigen Ersetzung von Arbeitskraft durch Maschinerie, die Überflüssigmachung von Arbeit, die immer mehr die Selbstverwertung des Kapitals verlangt und relativ zum Kapitalvorschuss immer weniger Arbeit, die eben diese notwendige gesellschaftliche Arbeit leistet und damit den Neuwert schafft, immer weniger davon beansprucht, benutzt. Das ist schon richtig. Das ist aber nicht der Punkt. Krise ist dann nicht das Leiden der Gesellschaft dran, dass sie keine Arbeit mehr organisiert, sondern Krise ist das Leiden der Gesellschaft dran, dass das Kapital nach seinem eigenen Maßstab keine Rendite mehr abwirft. Das beides sind Feststellungen zur Krise. Das Verhältnis zu Krieg finde ich aber ganz verkehrt angepackt, wenn man sagt, Krieg ist doch ein Mittel, die Akkumulation wieder in Gang zu bringen. So ähnlich war doch die Formulierung. So ähnlich. Oder ist es verfälschend, wenn ich es so ausdrücke? Okay, zugespitzt formuliert. Ist schon klar, warum? Weil man damit einen Satz sagt, der ein Subjekt verlangt. Für wen ist das ein Mittel? Dieses Subjekt existiert nicht. Es gibt weder die Unternehmen noch die Staaten, die sagen, ach, ein Krieg wäre doch klasse, wenn wir erstmal alles zusammengehaut haben, können wir es wieder aufbauen. Dieses Subjekt existiert nicht, das diesen Standpunkt hätte. Anders ausgedrückt, es stimmt zwar, also auch als Faktum ist es gar nicht zu leugnen, wenn Krieg passiert und beendet wird, und übrigens beendet wird unter Bedingungen, dass dann wieder Kredit zur Verfügung steht, alles durch die amerikanische Suprematie, ja. Es kann auch mal enden wie bei Karthago, dann gibt es einfach 1000 Jahre gar nichts irgendwo. So ist es, so ausgemacht ist das jetzt auch alles nicht, ja. Da ist das, der Feind ist geschlagen und kriegt sofort wieder Kredit, weil er als kapitalistische Akkumulationssphäre von dem, der überlebt hat, gewünscht wird. Ja, also das braucht es schon noch dazu. Insofern nicht so ganz als Naturgesetz handeln. Aber wichtiger war der andere Gedanke, es gibt das Subjekt nicht. Vielmehr sind alle Subjekte von den Firmen über die Banken bis zu den Staaten mit aller Kraft beschäftigt, die Entwertung und den Zusammenbruch und die Zerstörung sowohl des finanziellen wie des materiellen Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft, die sie beherrschen oder in denen sie operieren, nicht zuzulassen. In der Krise wird darum gekämpft, dass die Entwertung nicht passiert, die droht, die, wenn man politökonomisch reden will, schon existiert, schon vorhanden ist. Dann will man die nicht zulassen. Aber es gibt das Subjekt nicht, das sagt, ach, machen wir doch alles kaputt, dann wächst es hinterher wieder so schön. Und deswegen ist der Gedanke, Krieg ist eine Lösung, ganz verkehrt. Der ist keine Lösung, weil es niemanden gibt, der das Problem so sieht. Es geht um was ganz anderes. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja die Überlegungen gemacht, angestellt, die ich jetzt da im letzten Punkt nochmal zusammenfassen soll. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, weil Krise ist, und nicht nur weil Krise ist, sondern weil sie sich längst mit der Kredit- und Geldschöpfung, die nur noch politisch begründet ist und gar nicht mehr ökonomisch, übernommen haben, weil sie damit längst ihr Geld und ihren Kredit aufs Spiel setzen, brauchen sie Wachstum. Und weil sie Wachstum brauchen, müssen sie sich die Welt als Mittel ihres Nationalwachstums herrichten. Und da stoßen sie drauf, dass sie sich durchsetzen müssen gegen andere, auf deren Eigeninteresse sie keine Rücksicht nehmen können. So, das ist der Punkt, an dem sie beschließen, wir müssen auf der Ebene der Durchsetzung entschiedener auftreten. Wichtig, nicht, dass die Ebene der Durchsetzung erst dadurch in die Welt kommt. Ja, die Konkurrenz gibt es immer und deine Rede, die Ukraine-Geschichte wäre doch ohne Krise nicht anders gelaufen. Gut möglich, wir wissen es ja nicht, aber gut möglich. Nur, es gibt den Akteuren einen neuen Grund, ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen zu beweisen, die Lage, in der sie sind. Mehr als extra Argument kann man unmöglich machen draus. Aber das ist die Verbindung, die aller Welt so selbstverständlich ist. Wenn Krisen, Wenn schlimme Krisen sind, gibt es Krieg. Wo ist sie eigentlich, die Verbindung? Nur an der einen Stelle. Nur der Gedanke, wir müssen uns entschiedener durchsetzen. So, das wollte ich zeigen. Und das ist alle Zweifel in die Richtung. Versucht da mal nicht, die Ebene der Gewaltkonkurrenz aus der Krise abzuleiten. Ja? Der Einwand, das Bedenken ist völlig richtig. Ja, das wäre ganz verkehrt, das geht gar nicht. Die Ebene der Gewaltkonkurrenz existiert die ganze Zeit. Die Gewaltverhältnisse zwischen Staaten sind nichts, das durch die Krise entsteht, sondern wenn, dann werden sie durch die Krise verunsichert, dann wird das Bestehen der Gewaltverhältnisse, die werden in Frage gestellt, weil die Ordnung ihren Dienst nicht mehr tut für die mächtigen Akteure. Weil sie der Meinung sind, die Ordnung erbringt den Dienst nicht, den sie ihr abverlangen. Dann werden sie giftig. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir nicht langsam zum Ende kommen. Die Abwanderung ist jetzt schon weit gediehen. Ist ja auch okay, aber okay, die beiden Meldungen machen wir halt noch und dann suchen wir ein Ende.
Ist noch mehr über diese Befürchtung vor der Unterordnung des Staates unter das Kapital durch diese neue transatlantische Partnerschaft bekannt. Ich glaube, du hattest da nicht so viel zu gesagt.
Ja, also zu dem einen, der hinten mit der Werttheorie und dem Kapitalismus geht die Arbeit aus, da muss man sagen, das ist absoluter kontrafaktischer Blödsinn. Also ich habe ja schon oft auf China angespielt, auf diese gigantischen Kapitalmassen, da gibt es eine Arbeiterklasse, das sind mal 200 Millionen Leute. Und die werden da sehr, sehr produktiv ausgebeutet im Sinne des Kapitals. Und nicht nur in China, der gesamte globale Süden, Brasilien, Indien und so weiter. Ich könnte da dutzende Länder aufzählen. Also das kommt vom Robert Kurz vermutlich und so. Das ist ein quasi religiöser Glaube mit der Krise und so weiter. Also ein Großteil des Weltkapitals befindet sich nicht in der Krise. Es gibt, das müssten wir vielleicht auch noch ein bisschen korrigieren, es gibt sozusagen in den alten Kapitalzentren USA und Europa, die haben sich in der Finanzkrise befunden. Aber China hat Wachstumsraten von 10% und 20 andere ziemlich große Kapitalstaaten haben das auch. In Afrika gibt es auch Wachstumsraten von 8%. Also es gibt einfach keine Krise des Weltkapitals. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Und deswegen kann man da könnt ihr noch 100 Jahre auf den Zusammenbruch warten, weil irgendwie da die Arbeit verschwinden soll, die kapitalistisch ausbeutbare. Das wird niemals kommen. Und sozusagen Abschluss zu finden, das findet nur statt, wenn mal ein globaler, revolutionärer Klassenkampf stattfindet und die Kapitalherrschaft so gestürzt wird und nicht mit so einem komischen Automatismus. Das kann man vergessen, ja.
Naja, das ist schon okay. Ja, das ist schon okay, was du einwendest. Ich finde, das kann man so insgesamt richtig sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich über die ökonomische Qualität rede, dass immer mehr Kapital, also mit der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, dass immer mehr Kapital nötig ist, um Arbeit anzuwenden. Dass die Arbeit relativ zu dem Kapitaleinsatz abnimmt, ist eine andere Auskunft als die Auskunft, es arbeitet keiner mehr. Ja? Nach der Seite hin hat er eigentlich völlig recht, ja. Global gesehen arbeiten unglaublich viele Leute, vielleicht heute viel mehr Leute fürs Kapital als noch vor 40 Jahren. Viel mehr Leute verwerten Kapital heutzutage. Also insofern, das ist schon richtig, die Veränderung der Relation ist eine ganz andere Botschaft, das ist eine ganz andere Ebene der Überlegung, als die Überlegung, es findet keine Arbeit mehr statt. Das ist schon der Einwand, so finde ich den Einwand ganz richtig. Zu deinem Satz mit dem, kann man denn noch mehr sagen zu den neuen Handelsverträgen? Ich meine, ich habe da ganze Zeit lang drüber geredet und vor allen Dingen diese eigentümliche Natur dieses Investitionsschutzabkommens angesprochen. Das ist schon der Stoff, an dem du diese Botschaft ablesen kannst, mit der Unterordnung der Staaten unter internationales Privatkapital. Mehr muss man jetzt dazu nicht unbedingt, also ich kann dazu jetzt nicht viel mehr, nichts mehr bieten, aber ich finde, es ist auch absolut zureichend. Wollen wir Schluss machen? Dann machen wir Schluss.